heute ist, lebe aus der Barmherzigkeit Gottes. Entdecke deinen Gott, einen guten Gott. Der Teufel ist ein schlechter Teufel, will den Menschen krank, kaputt, arm und was weiß ich machen, aber der Herr ist gekommen, um die Werke Satans zu zerstören. Lob und Dank und preis sei Gott. Lob und Dank. Ich möchte, bevor ich zu meinem Thema komme und euch über die Barmherzigkeit Gottes was sage und mein Herz ausschütte, die Liebe Gottes, was Gott in mein Herz hineingelegt hat, über ihn zu sprechen und über ihn zu sagen, möchte ich euch noch ganz herzlich einladen. Mittwoch haben wir nicht um 16 Uhr Gottesdienst, sondern um 19 Uhr und Billy wird hier sein und ich möchte euch einladen, einfach, ja, seid da, erwarte was von Gott und glaube, dass Gott Menschen berührt, dass Gott dich berührt, falls du krank bist und Hilfe brauchst. Und wenn du nicht krank bist, dann bete für jemanden, der krank ist. Und wir sollen füreinander beten, dann werden wir das Gesetz der Liebe erfüllen. Betet füreinander, tragt einander, sorgt füreinander, kümmert euch umeinander. Das ist also das Gebot der Liebe Gottes. Und wir machen diese Heilungstage, Berliner Heilungstage, wir machen das, weil wir wissen, Jesus ist eine Realität. Jesus hat damals Kranke geheilt und Jesus heilt auch heute Kranke. Darf ich mal eine ganz dumme Frage stellen? Wer ist in diesen Heilungsversammlungen, nicht nur beim Bille, sondern einfach hier in dieser Gemeinde, in den Heilungsversammlungen, schon mal geheilt worden? Steh mal auf, dass wir sehen, dass du geheilt worden bist, was es auch immer ist. Preis Gott, ich danke Gott für die Menschen, die geheilt worden sind. Auch wenn es nur Zipperleins waren, auch wenn es nur Kleinigkeiten waren. Danke, ich kann Platz nehmen. Auch wenn es nur Zahnschmerzen waren, aber der Herr will uns helfen. Für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen und in seine Wunden, das ist Golgatha, sind wir geheilt. Darf sich setzen, Schwester. Das ist gut und schön, dass du das bezeugst, die Liebe Gottes, und vergisst, dich hinzusetzen, aber wir preisen Gott. Halleluja, Halleluja. Weißt du, er trug unsere Krankheit und wir hielten als den, der von Gott gemartert und geschlagen wurde, Jesaja 53. Und in seine Wunden, das bezieht sich auch Petrus später, sind wir geheilt. Nicht wir werden geheilt, sondern wir sind geheilt. Und das richtig zu verstehen, das ist ein Kunststück. Und ich freue mich, dass Willi, seine Botschaft ist ja Heilung. Jeder Pastor oder Prediger hat mehr oder anders irgendwie so seine Schwerpunkte. Auch der Apostel, wenn ich angucke, der Johannes, der Jünger der Liebe, Petrus, naja, der Herr ist erschienen. Und dann Paulus hat auch seine Botschaft gehabt. Judas hat seine Botschaft gehabt. Der Jakobus hat auch seine Botschaft gehabt. Jeder hat seine spezielle Botschaft, Ausprägung. Aber es geht ums eine, Jesus Christus. Er ist der zentrale Punkt. Und bei uns auch hier ist Jesus der zentrale Punkt. Nicht Befreiung und nicht Heilung, sondern Jesus ist es. Und wer Jesus begegnet, der wird heil, automatisch. Wenn du viel vom Wort Gottes, von Jesu Worte hörst, wirst du gesund an Seele, Geist und Leib. Da brauchst du keine Seelsorge oder irgendwelche religiöse Kunststücke oder Klimmzüge. Du wirst geheilt. Die Gegenwart Gottes ist heilend. Komm in die Gegenwart Gottes, in eine gute Atmosphäre, in Atmosphäre der Freude, des Friedens und so weiter. Da wirst du entspannt und glücklich und so weiter. Lass alle Verkrampfung zu Hause. Lass alle Verkrampfung zu Hause. Du bist in der Freiheit der Kinder Gottes gekommen. Und meine Bibel sagt, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. So, die nächsten Gottesdienste sind also mit dem Billy von Mittwoch, dem 14. bis einschließlich Montag, der 19. Etwas Ungewöhnliches, also wir machen auch Montagversammlung. Wir sind also nicht nur Sonntagschristen und Samstagchristen oder Freitagschristen, wir sind auch Montagschristen. Also wir machen auch Montagsversammlung jeweils 19 Uhr und nächsten Sonntag wird Billy auch hier morgens um 10 Uhr predigen. Also ich lade euch ein, auch um 10 Uhr zu kommen. Also du kriegst hier wirklich was vom Herrn mit. Sonntag soll der Tag des Herrn sein. Eigentlich, weißt du, ja, und was ist mit nach Hause gehen und mit Kochen? Ich habe oft erlebt, als ich in England evangelisierte, vor allem bei unseren farbigen Geschwistern, das hat mir so schön gefallen, die haben am Sonntag meistens gefastet. Die haben Tee getrunken und sonntags, dann waren sie morgens in der Versammlung, mittags haben sie miteinander gesessen, ein bisschen geplaudert und sich unterhalten und abends haben sie nochmals Gottesdienst gehabt. Die haben also Fastentag gemacht. Das wäre gar nicht so schlecht, mal am Sonntag mal einen Fastentag zu machen, Tee trinken und Gottes Gegenwart erleben, zusammen beten, den ganzen Tag im Haus Gottes zu sein. Also ich lasse die Kirche offen, vielleicht ist jemand da, der die Gemeinde hier offen, vielleicht ist jemand da, der von denen die Schlüssel haben, nicht nach Hause gehen. Wir wollen hier Gott loben und preisen und anbeten. Das wäre eine tolle Sache und ich glaube, da kann der Bille ganz anders dienen. Geschwister, er predigt nur. Aber beten solltest du. Du solltest für den Mann, der das Wort Gottes verkündigt, beten, damit das Wort Gottes laufe. Das Wort Gottes muss laufen, muss den Menschen erreichen, muss ankommen. Nicht nur, jetzt kommt der Superstar, jetzt werden Kranke geheilt. Nein, der Superstar kann gar nichts tun, wenn Jesus nichts tut. Der Superstar kann nichts tun, wenn Jesus nichts tut. Und Jesus handelt erst, wenn wir beten. Bittet, so wird euch gegeben. Bete, dass Gott Menschen berührt. Stell dir mal vor, wenn du krank bist, dann wirst du froh, dass jemand für dich betet. Oder bete, dass Gottes Gnade freigesetzt wird. Okay, das alles in der Vorrede. Lebe aus der Barmherzigkeit Gottes. Das wollen wir lernen. Wir sprachen das letzte Wochenende über unsichtbare Welten. Wir leben aus den unsichtbaren Welten, das ist ein Geheimnis, die meisten Leute verstehen nicht, die denken, warum passiert mir das? Aber das, was du siehst hier heute, was du heute erlebst, ist nur die Spitze des Eisbergs. Und alles andere ist verborgen. Wir leben aus der verborgenen Welt, ihr Lieben. Gott schuf beide Welten, die sichtbare und die unsichtbare Welt. Und wenn du das dich nicht auskennst, dann kämpfst du gegen Wind. Aber wenn du weißt, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit diesen unsichtbaren Mächten, dann gehst du an deine Probleme ganz anders ran. Viele Menschen, die bewerten viel zu viel diese sichtbare Welt und das, was ich sehe, das ist alles. Nein, das, was du nicht siehst, ist viel mehr. Das, was du nicht siehst, ist viel mehr. Schau das Universum an. Da brauchst du Mikroskope und was weiß ich für Instrumente, Fernrohre und so weiter. Und da erfasst du immer noch nicht alles. Diese unsichtbaren Welten, diese verborgenen Welten, die sind viel größer, viel mehr. Heute Morgen werden wir hier sprechen, fließen Tausende von Strömen, von Funkwellen durch den Raum. Aber du hast keinen Empfänger. Ich habe zu Hause meine Satellitenschüssel. Als ich in Urlaub war und wollte Fernseher gucken und so weiter, dann habe ich einfach irgendwo am Wohnwagen das hingebunden und dann konnte ich 999 Programme empfangen. Wie viele Programme empfängst du mit deinem Kabel? Wir denken ja nur 30 Programme. Nein, du kannst noch viel mehr empfangen, aber wir haben keine Antenne. Die meisten Leute haben keine Antenne für die unsichtbare Welt. Und ich glaube nur das, was ich sehe. Vergiss es. Kraft Gottes siehst du nicht. Siehst du die Schwerkraft? Siehst du den Wind? Siehst du, du spürst den Wind, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. Und so ist auch der Heilige Geist. Vieles so. Wir haben das diese Tage gesagt. Und wir haben auch von den familiären Geistern gesprochen. Viele Leute wundern sich, warum bin ich so wie meine Mutter, wie meine Großmutter, wie der Uropa? Warum bin ich so? Weil die Geister, wenn ein Mensch stirbt, die Geister fahren aus und dann suchen sie, wo sie bleiben. Und darüber haben wir gesprochen am Freitag. Dann suchen sie, wo sie bleiben. Und das hat auch wieder mit der unsichtbaren Welt zu tun. Und ganz besonders der Erstgeborene oder die ganz nahe standen, die jahrelang die Person gepflegt haben, die kriegen die gleichen Seuchen, die gleichen Krankheiten, das gleiche Geschwür und sagen, um Himmels Willen, was ist mir? Jetzt habe ich das Gleiche, was meine Mutter hatte oder meine Großmutter. Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Geistern, Mächten und Finsternissen, die in der Finsterniswelt herrschen. Aber wir haben auch den Heiland. Auch der Heiland ist in der unsichtbaren Welt. Auch Jesus, er sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel, auf Erden und unter der Erde. Der Herr hat auch alle Macht. So, hier wird gesät und drüben wird geerntet. Haben wir ja auch gehört von den Verlusten und Gewinnen. Hier wird gebetet und drüben empfangen wir. Ich habe schon so viele Gebete zum lieben Gott in den Himmel geschickt. Aber ich habe noch nicht alles empfangen. Und ich werde wahrscheinlich auch alles und vieles nicht empfangen. Warum? Wenn ich dort ankomme, wird alles für mich schon bereit liegen und ich werde in Besitz nehmen. Also wir leben ja nicht nur für diese Welt. Denn Wort Gottes gilt immer noch. Bittet, so wird euch gegeben. Klopft an, so wird euch aufgetan. Und vieles wird hier nicht aufgetan. Aber ich habe vor dir eine offene Tür gegeben. Und Jesus ist die Tür. Hier wird geglaubt und dort wird gesehen. Also hier glaubst du, hier tastest du dich im Dunkeln und sagst, wo bin ich denn, was ist denn da los? Drüben begreifst du das erst richtig. Hernach wirst du nichts mehr fragen, also wenn du bei Jesus bist. Also sichtbare und unsichtbare Welt gehört zusammen. Hier bekennst du Jesus vor den Menschen und das ist in Schwachheit. Da zitterst du, wenn du jemandem Zeugnis gibst. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber da steckt Frosch im Hals. Du kannst über Wetter sprechen, du kannst über alles sprechen, aber sobald es um Jesus geht, hast du einen Frosch im Hals. Wer kennt sowas? Also, dann gackst du und dann machst du rum und weißt gar nicht, was du sagen solltest und redest und so weiter. Aber Jesus sagt, wer mich bekennt hier vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Also, wenn du was vom lieben Gott haben willst, im Himmel berühmt und bekannt willst und wenn du dich mal profilieren willst, dich anständig profilieren willst, dann bekenn Jesus überall. In der U-Bahn, im Bus, auf dem Weg unterwegs, wenn du läufst, bekenn Jesus den Menschen und sag, du, ich glaube an Jesus. Dir kann nur Jesus helfen. Jesus ist ein guter Herr. Probier mal mit Jesus. Gerade du brauchst Jesus. Und du wirst sehen, wenn du den Namen des Herrn bekennst, wirst du im Himmel bekannt. Und dann kannst du gegen Dämonen, gegen Krankheiten angehen. Du kannst deine Krankheit selber heilen. Das glauben meistens nicht, Leute. Aber wenn du bei Gott bekannt bist, bitte und empfange. So, hier vergeht alles und dort kommt alles auf uns zu. Hier verlieren wir und dort gewinnen wir. Hier geben wir auf und dort empfangen wir. Und alles, wovon wir uns hier lösen, sind wir auch im Himmel gelöst. Und woran wir uns hier binden, werden wir auch im Himmel gebunden. Also, du siehst, das Gesetz und die Gnade. Hier funktioniert das Gesetz und dort die Gnade. Darüber werde ich heute sprechen. Hier kämpfen wir mit Fleisch und Blut und drüben wird der Sieg entschieden. In dem Namen Jesu. Und diese Mächte, diese finsteren Mächte, Fleisch und so weiter, diese Dämonen, diese unsichtbare Welt, dort sind die ganzen Drahtzieher. Von dort wirst du krank. Du wirst ja krank gemacht, du bist nicht krank, du wirst krank gemacht von diesen unsichtbaren Mächten. Die machen dich fertig, die Sorgen, der Stress, die Angst. Und jetzt komme ich zu einem Punkt und ich möchte euch helfen zu verstehen, ich diene dem Herrn schon ein paar Jahrzehnte und ich weiß, wie Gott funktioniert und wie der Glaube funktioniert und wie der Geist funktioniert, ich möchte euch weiterhelfen. Ja, viele Menschen denken, ja, das kommt aus dem heiteren Himmel. Es stimmt. Es kommt aus dem heiteren Himmel, aber wie ist es im heiteren Himmel passiert? Wie haben sich die Wolken zusammengebraut? Du hast etwas gesehen, auch wenn es nur so groß ist wie eine Faustwolke, so groß. Du hast etwas gespürt, was gedacht, was empfunden. Irgendjemand hat dir was gesagt. Weißt du, und in der unsichtbaren Welt fallen die Würfel. In der unsichtbaren Welt. Da kommt doch der Teufel, spaziert in der Versammlung der Kinder Gottes. Das war im Alten Testament. Aber da spaziert er und dann fragt der liebe Gott, Satan, komm mal her. Hast du auch meinen Knecht Hiob gesehen? Ja, den habe ich gesehen. Wie du den segnest und wie du bei ihm bist und so weiter. Ihr habt deinen Knecht gesehen. Aber nimm ihm das weg. Und siehst der Hiob, der denkt sich um Himmels Willen, warum wird mir alles geklaut? Warum brennt mir alles ab? Warum verliere ich alles? Warum werde ich krank? Was sind die Ursachen? In der unsichtbaren Welt sind die Würfel gefallen. Aber jetzt denkst du jetzt und denk ich, ja, da war der Satan. Der Satan ist der Ankläger der Brüder. Aber wo ist die Wurzel? Wo ist die Ursache? Und hör mal den Hiob genau zu. Er schreibt ja in seinem Buch. Lies mal das Buch Hiob, die ersten Kapitel. Was ich befürchtet habe, das hat mich getroffen. Also in der unsichtbaren Welt fallen die Würfel. Und die würfelst du, nicht der liebe Gott und auch nicht der Satan. Vergiss es. Du würfelst es. Was ich befürchtet habe. Und der hat Gott ein Opfer gebracht. Das hat der Teufel gesehen. Dieses Opfer ist sinnlos. Ist zwecklos. Braucht man nicht. Ist nicht nötig. Und da hat Gott ein Opfer gebracht. Meine Jungs kommen zusammen, die machen eine Fete, eine Party oder irgendwas und so weiter. Und weißt du, wenn Buben zusammen sind, die machen Blödsinn. Und ich will, Herr, wenn sie schon eine Dummheit machen, ich bringe so ein Versöhnungsopfer. Und das war die Ursache, etwas, was unnötig war. Und so viele Menschen tun Unnötiges, die denken dumm. Die denken dumm. Die denken dumme Gedanken, die der Teufel so einredet. Und so weiter. Und die bestimmen dann nachher ihr Schicksal. Das, was du in deinen Gedanken denkst, in der unsichtbaren Welt denkst, Gedanken sind Mächte. Egal welcher Form, sind Mächte. Das hat Auswirkungen hier. Das hat Auswirkungen in deinem Leben. Und die unsichtbaren Geister, Dämonen, der Teufel hört es. Der hat ja gehört, was der Hiob gedacht hat, der arme Kerl. Was ich befürchtet habe. Denn Furcht ist nicht von Gott, sondern vom Teufel. Und er hat befürchtet. Da könnte was passieren, da könnte was geschehen. Und er hat es in seinen Gedanken bekannt. Du musst, weißt du, es ist schon schlimm, wenn jemand plappert und redet und dummes Zeug redet noch dazu. Aber noch viel schlimmer ist, was du denkst. Sag nicht, Gedanken sind frei. Unser Dichterfürst hat nicht viel verstanden. Die Gedanken sind frei. Nein, die Gedanken sind nicht frei. Und was du denkst, das schlägt wie ein Blitz in dein Leben hinein. Was du hier denkst, das hat massive Auswirkungen auf dein Leben, auf deinen Alltag, auf das Sichtbare. Ich dachte, hör doch auf, dumm zu denken. Weißt du, du kannst alles Mögliche denken, aber hör auf, dumme Gedanken zu denken und negative Gedanken über dich zu denken, negative Gedanken über andere zu denken. Das haut bei dir wie ein Blitz ein. Und du wunderst dich, was ich befürchtet habe, das hat mich getroffen. Wenn Menschen Gott fürchten, in meiner Bibel heißt es, die Engel Gottes lagern sich um die, die ihn fürchten. Also du solltest Gott fürchten und nicht den Teufel. Du solltest Gott fürchten und nicht die Krankheit. Du solltest Gott fürchten und nicht Verluste. Du solltest Gott fürchten und nicht Niederlagen. was ich befürchtet habe. Was befürchtest du, liebe Seele? Sei doch ehrlich, lüg doch nicht so viel. Ja, ich glaube an Jesus. Aber was befürchtest du, wenn du im Bett liegst, im Schaukelstuhl liegst, dich sonst? Oder auf dem Weg zur Arbeit, auf dem Weg zum Chef bist, auf dem Weg zum Arzt bist. Was befürchtest du? Oh, hoffentlich ist kein Krebs. Hoffentlich ist kein Krebs. Und wenn du jetzt hoffentlich dieses Wort Krebs sagst, die Geister, die du riefst, die wirst du nicht mehr los. Hoffentlich ist es kein Krebs. Hoffentlich ist es nichts Schlimmes. Deine Vermutungen sind Mächte in der unsichtbaren Welt. Hör mir zu. Ich will dir helfen, die Welt zu verstehen, deine Welt. Und sag nicht, ich bin krank geworden. Du hast dich Krankheit gesät und jetzt erntest du Krankheit. Und zwar in den Gedanken, in den Befürchtungen. Entweder kommt die Vermutung von Gott oder vom Teufel. Irgendjemand reizt dich zu dieser Vermutung. Irgendjemand reitet auf dich. Weißt du, wir können in dieser Welt nicht neutral sein. Vergiss es, wenn jemand sagt, ich kann neutral sein. Du kannst nicht neutral sein. Entweder reitet dich der Teufel oder der liebe Gott. Entweder wirst du von oben von Gott bestimmt oder von unten von den Dämonen. Irgendjemand reitet dich immer. Lass uns zusammen sagen, irgendjemand reitet mich immer. Und ich lasse mich von Jesus leiten. Ja. Also nicht vom Teufel, aber die meisten Leute sind so naiv und lassen sich vom Teufel leiten. Was ich befürchtet habe. Das, was du hier denkst, das spricht Bände in der unsichtbaren Welt. Und ich warne dir, nicht nur vom leichtfertigen Reden, das ist schon schlimm genug. Weißt du, da kann man dir die Zunge abschneiden. Und dann hört es vielleicht auf, dieses Quatschen. Aber das Denken, da muss man dir das Hirn rausnehmen. Aber du brauchst einen neuen Geist, ein neues Denken. Und dann kannst du auch neu in neuen Zungen sprechen wieder. Viel schlimmer ist dein Denken. Du kannst, weißt du, ich kann denken, was ich will. Deine Gedanken sind frei. Und doch hat es Auswirkungen in deinem Leben. Du bist nicht so frei. Deine Gedanken binden dich. Deine Gedanken sind Mächte, die dich klein halten, die dich unterdrücken oder nach oben bringen. Und ich will heute die Barmherzigkeit Gottes rühmen. Wenn wir anfangen, die Barmherzigkeit Gottes zu rühmen, da fliegen wir, da kriegen wir Adlersflügel. Die, die auf den Herrn harren, kriegen Kraft und sie fahren auf und sie laufen und werden nicht müde. Das ist das Geheimnis des Denkens. So kannst du also denken, also, ich komme nicht mehr durch, oh lieber Gott, ich gehe unter. Oder du kannst sagen, mit meinem Gott springe ich über die Mauer. Oder die Riesen werde ich wie Brot fressen. Weißt du, es hängt von deinem Denken ab, wie du den Problemen begegnest. Also, als wie die Riesen sahen, da kamen wir so wie Schnecken vor. Oder wie Heuschrecken vor. Aber du solltest denken, Mensch, Halleluja, ich bin ein Riese im Namen Jesu. Mein Gott ist meine Kraft, mein Herr ist meine Stärke. Vor wem soll ich mich fürchten? Was hast du gelesen für ein Bibelwort heute Morgen? Da in dem, im Alten Testament. Du sollst nicht fürchten. Wir sollen uns nicht fürchten. Furcht ist vom Teufel. Und wo der Geist Gottes ist, wo die Liebe Gottes ist, da ist keine Furcht. Deshalb, denk nicht furchtsame Gedanken. Verscheuch diese furchtsamen Gedanken. Verscheuch die Klageweiber, die in deinem Leben sich eingeschlichen haben. Die ganzen Schwarzarbeiter, die dir irgendwie was einsuggerieren. Dein ganzes Übel kommt aus deinen Gedanken. Die werden in deinem Kopf gekocht. Die werden dort zubereitet. Deine Seele empfängt da diese Impulse und das wirkt sich dann auf deinem Körper aus. Nicht, dass du gelähmt wirst, sondern, weißt du, die Dämonen sitzen auf die Nerven. So steht es in der Bibel, wenn wir die Bibel aufmerksam studieren. Und das sind alles Nervenkrankheiten. Und die meisten Leute, die okkult belastet sind, die sind nervenkrank. Die hören Stimmen, die bringen alles durcheinander. Es ist wichtig, dass du so denkst, wie Gott denkt. Und nicht wie der Teufel. Aber du hast beides in der Hand. Du kannst göttlich denken und du kannst teuflisch denken. 5 Minuten vorher denkst du göttlich und 10 Minuten später denkst du teuflisch. Denk an Petrus. Satan hinter mir! Du müsst öfter sagen, Satan hinter mir. Das müsste nicht nur im Namen Jesu, sondern Satan hinter mir. Du hast bei mir nichts zu suchen. In meinem Kopf. In meinen Gedanken. Deine Gedanken kommunizieren mit der unsichtbaren Welt. Deine Gedanken. Wie du denkst, so redest du, und wie du redest, so lebst du, und wie du lebst, so erntest du auch dann. Deshalb steht zwar nicht in der Bibel, aber ich habe euch gesagt, ich will ja jeden Tag eine neue Bibelstelle erfinden, eine neue Bibelstelle schreiben. Gedankenkontrolle ist auch eine Frucht des Heiligen Geistes. Gedankenkontrolle. Und das könnte ich auch mit vielen Bibelstellen das belegen. Auch wenn es nicht so in der Bibel drin steht. Gedankenkontrolle ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Und Geschwister, das ist so wichtig. Gedankenkontrolle. Was denkst du von morgens früh? Welche Tabletten nehme ich jetzt? Zu welchem Arzt gehe ich jetzt? Wen soll ich jetzt anrufen? Und so weiter. So diesen Stress und diese Hektik. Du sollst in der Ruhe Gottes hineinkommen. Ihr sollt stille sein, sagt Gottes Wort. Und ich will für euch streiten. Ihr sollt stille sein. Weißt du, du sollst sagen, danke Jesus. Und jetzt komme ich zu meinem Punkt von der Barmherzigkeit. In 1. Timotheus 1, Vers 13, da ist nur ein Satz, was ich rauspicke. Paulus sagt, ich rühme die Barmherzigkeit Gottes. Ich rühme die Barmherzigkeit Gottes. Ich rühme die Barmherzigkeit Gottes. Du, da ist alles drin für das gottselige Leben. Und warum? Ich rühme die Barmherzigkeit Gottes. Ich rühme nicht die Heiligkeit Gottes. Ich rühme nicht die Vollkommenheit Gottes. Denn wenn ich die Heiligkeit Gottes anfange zu rühmen, dann komme ich mir ganz klein vor. Dann bin ich unheilig, bin ein Sünder. Dann muss ich gewaschen werden. Dann muss ich Opfer bringen. Die Heiligkeit Gottes. Bevor du die Heiligkeit Gottes rühmst, die Vollkommenheit Gottes rühmst und die Größe Gottes rühmst, fang an, die Barmherzigkeit Gottes zu rühmen. Ohne der Barmherzigkeit Gottes komm nicht vor sein Angesicht. Ich rühme, und das Erstaunliche ist, kannst du den Apostel Paulus studieren. Wir sind ja bald in der Gemeindebibelschule schon die Paulusbriefe bald durch. Aber da heißt es immer wieder, ich rühme die Barmherzigkeit Gottes. Und ich danke Gott für die Barmherzigkeit Gottes, die er zu euch gehabt hat, dass ihr Korinther, dass ihr Galater, dass ihr Kolosser, dass ihr Philipper, dass ihr gerettet worden seid. Was für Kerle wart ihr, was für verdorbene Menschen wart. Und die Barmherzigkeit Gottes hat euch zu Heiligen gemacht. Die Barmherzigkeit Gottes. Ich rühme die Barmherzigkeit Gottes. Was rühmst du? Die Heiligkeit Gottes. Ja. Da schmilzt du wie Eis. Da verschwindest du am Schluss. Das bin ich. Oh Gott, ich bin unwürdig. Ich habe unreine Lippen. So ist der Prophet im Alten Testament, als er die Heiligkeit Gottes rühmt. Heilig, heilig, heilig ist der Herr. Da wurde immer kleiner. Wer kann vor Gott bestehen? Er ist ein verzehrendes Feuer. Also, wir singen manchmal Quatsch und beten manchmal unsinnige Lieder. Ich rühme die Heiligkeit Gottes. Heilig, heilig, heilig bist du. Wir sollen viel mehr, Geschwister, und das hat mir Gott heute Morgen aufs Herz gelegt, wir sollen viel mehr die Barmherzigkeit Gottes rühmen. Und dann kommt alles andere von selbst. Dann, wenn du die Gnade Gottes gefunden hast, und nun, ich fand Gnade vor Gott, dann kannst du erst die Heiligkeit Gottes rühmen. Oder andere rühmen die Vollkommenheit Gottes und dann kommen sie, oder die Größe Gottes, und die kommen dann so klein am Schluss. Was bin ich? Wir sind Staub, wir sind Zwerge. Wir sind gar nichts. Du kannst die Gerechtigkeit Gottes rühmen. Und wenn du anfängst, merkst du, wie ungerecht du selber bist. Denn nur einer ist gerecht und das ist der Herr. Und du kommst am Schluss, wenn du die Gerechtigkeit Gottes und die Heiligkeit Gottes und die Vollkommenheit Gottes rühmst, dann kommst du dir am Schluss wie ein Lump vor. Und sagst, was bin ich, ja? Aber wenn du die Barmherzigkeit rühmst, weißt du, die Barmherzigkeit, dann kannst du nur eines rühmen, Jesus. Wer die Barmherzigkeit Gottes rühmt, der kann nur sich auf Jesus berufen. Der rühmt Jesus, durch den ich Gnade fand, durch den ich Erbarmen fand. Der rühmt die Taten Gottes, was Gott getan hat. Nicht was ich bin und was ich leiste und was ich nicht leiste. Nein, der Mensch, der die Barmherzigkeit Gottes rühmt, der rühmt die Taten Gottes. Er hat Jesus gesandt, er hat Jesus auferweckt, er hat den Heiligen Geist gegeben, er hat Jesus zu sich genommen. Und so wie die Pfingstler damals, am Pfingsttag, sie rühmten die großen Taten Gottes. Und das ist die Barmherzigkeit, die Vergebung, dass Gott sich erbarmt. Auch der Petrus schreibt in 1. Petrus 1, Vers 3, der uns nach seiner Barmherzigkeit wiedergeboren hat. Der uns nach seiner Barmherzigkeit wiedergeboren hat. Du bist wiedergeboren, nicht weil du an Jesus glaubst, sondern weil Gott dir barmherzig war, weil er dir die Augen geöffnet hat, weil du dieses Aha-Erlebnis von Gott bekommen hast. Und das hast du nicht verdient, das hast du auch nicht gekauft, das kannst du auch nicht mit dem Opfer bezahlen, kannst dich verbrennen lassen oder alles aufopfern. Wo wäre der Petrus, der von dieser Barmherzigkeit schreibt? Wo wäre Petrus geblieben, wenn Jesus nicht zu ihm barmherzig gewesen wäre? Der hat ihn verleugnet, der hat sich geschämt, der hat sich selbst verflucht. Und Gott war ihm trotzdem barmherzig. Jesus sagt, Petrus, Petrus hat ihn, der hat gar nichts gesagt. Der Herr hat gar nichts gesagt. Der schaute ihn nur an und er fing an zu heulen. Und weinte bitterlich und ging raus und sagt, ich kann's nicht mehr, ich kann's nicht mehr. Die Liebe Jesu, ich verleugne ihn und er schaut mich mit liebenden Augen an. Kann's nicht fassen. Das ist Barmherzigkeit. Gott macht keine Vorwürfe. Oder als er da, als die große Welle kam und er anfing zu sinken, der Herr hat gleich seine Hand ausgestreckt und ihn rausgezogen, hat ihn errettet. Barmherzigkeit, der hat ihn auch ertrinken lassen können. Oder in Judas Vers 21 heißt es, wartet auf die Barmherzigkeit unseres Herrn. Geschwister, und wir sollen auch auf nichts anderes warten, als auf Gottes Erbarmen. Dass Gott uns gnädig ist. Auch in diesen Evangelisationstagen mit Billy Smith oder welchen Tagen auch immer. Wir leben von der Gnade Gottes. Wir leben nicht aus unserer Kunst und Fähigkeiten. Und in dieser Wartezeit ist Gott barmherzig. Wie er dir alle deine Sünden vergibt, alle deine Gebrechen heilt. Gott ist mehr bereit, einem reinigen Sünder die Sünden zu vergeben, als die Mutter ein Kind aus dem Feuer zu retten. Gott ist mehr daran interessiert, dir zu helfen, dir zu begegnen. Bevor du also die große Heiligkeit Gottes rühmst, rühme die Barmherzigkeit. Erbarmen ist mir widerfahren, Erbarmen, der ich gar nicht wert bin. Fasse, wenn du es fassen kannst. Lass dich von der Barmherzigkeit Gottes anstecken. Diese Welt ist so unbarmherzig, so ungerecht, so lieblos, so herzlos. Das Elend in dieser Welt ist so groß, weil die Menschen kennen keine Gnade, die leben nur nach Gesetz und Recht. Ob's, egal was es Technik oder Religion ist oder Wirtschaft ist, alles, oder nur nach Recht, so du mir, so ich dir. Aber Gott ist barmherzig. Da tust du gar nichts und er ist trotzdem gnädig. Hast gar nicht verdient. Du stellst dich nur zu der Barmherzigkeit Gottes hin. Der verlorene Sohn, diese Geschichte, ich weiß nicht wie viel, ich habe mal 3 Wochen lang in einem Zelt in Kiel, Zeltmission gepredigt, 3 Wochen lang, nichts anderes als die Geschichte vom verlorenen Sohn. Jeden Abend, dass die Leute nachher kamen und fragten, ja Pastor, hast du kein anderes Wort? Aber in dieser Geschichte steckt immer noch was drin, in der Geschichte vom verlorenen Sohn. Da ist die Barmherzigkeit. Der Sohn erinnert sich bei den Schweinen dort im Stall, wo es so stinkt, an die Großzügigkeit seines Vaters. Mein Vater hat genug Tagelöhne, mein Vater hat genug Brot. Und ich bin hier bei diesen Schweinen, und mir wird nicht mal der Schweinefraß erlaubt. Er sagte sich, zuerst mal er sagte sich selbst, und dann sagt er, da haben die Schweine gehört, ich will zu meinem Vater gehen. Er hat in seinen Gedanken die Entscheidung getroffen, in der unsichtbaren Welt. Der war noch nicht beim Vater, aber noch weit draußen in der Ferne. Bei diesem Bauern, diesem grausamen Bauern. Die Schweine sind seine Zeugen. Ich will mich aufmachen und ich will zu meinem Vater gehen. Wenn ich dieses Gefräß nicht bekomme, ich gehe zu meinem Vater. Mein Vater hat Brot die Fülle und ich will mich aufmachen. Der verlorene Sohn kommt zurück zu seinem Vater und er ist sofort willkommen geheißen. Gott, der Vater hat auf ihn schon gewartet und das ist Gott bei dir und mir. Also ich weiß es nicht. Ob du so ein Kind, der alles verplempert hat, dein ganzes Erbe verpulvert hat, ob du so ein Kind noch annehmen würdest und sagst, Junge, jetzt musst du mir alles zurückzahlen, schön brav. Der Herr verlangt keine Rückzahlung und keine Rückgabe von irgendetwas. Gewiss, vielleicht ist ein bisschen eine Wiedergutmachung in unserem Leben nötig manchmal, wo ich zu viel genommen habe, wen ich betrogen habe, Zachäus und so weiter. Aber Gott erwartet das alles gar nicht von dir. Von diesem Jungen wurde nichts erwartet. Bringt ihm dann schnell den Ring, das beste Kleid. Wo ist am Ochse, den wir gemästet haben schon für diesen Tag? Wo ist das alles? Und lass uns mal festmachen, Musik her. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist lebendig geworden. Seine Wende fiel. Und pass auf, wo die Wende fällt. Diese Umkehr. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Hier. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Deine Wende, deine Veränderung in deinem Leben, egal was dein Schicksal ist, spielt keine Rolle. Jeder hat ein Päckchen zu tragen. Aber du kannst dieses Päckchen loswerden. Wenn du sagst, ich will mich aufmachen und ich will zu meinem Vater gehen. Ich will mich aufmachen. Du musst dich aufmachen, nicht die anderen für dich. Du. Und solange er diesen Gedanken nicht hatte, passierte auch nichts in seinem Leben. Solange er diesen Gedanken nicht hatte. Und deshalb, solange du nicht diesen Gedanken der Heilung, der Befreiung, der Erlösung, der Erfüllung oder was es auch immer ist, nicht hast, wird in deinem Leben nichts passieren. Also Gedanken sind Mächte. Und erst als er dachte, ich will zu meinem Vater gehen, das reicht mir. Manchmal muss es so weit kommen, dass du die Schnauze voll hast, dass du sagst, es reicht, die Ärzte können mir nicht helfen, die Ämter können mir nicht helfen, niemand kann mir helfen. Ich will wieder zurück zu dem, wo ich war, wo ich herkomme, zu meinem Vater, dort irgendwo auf den Bergen Judas oder Judäas. Und er geht zurück. Die Wende passierte in seinen Gedanken und Worten. Noch nicht, der hat noch keinen Fußtritt gemacht. Der hat noch keinen Schritt unternommen. Aber in seinen Gedanken und Worten. Geschwister, unsere Erlösung passiert in unseren Gedanken und Worten. Unsere Heilung passiert in Gedanken und Worten. Nirgendwo anders. Nicht in einem Heilungsgottesdienst. Heilungsgottesdienst ist nur die Spitze des Eisberges. Die Heilung passiert in deinen Gedanken. Die blutflüssige Frau wurde geheilt, bevor sie geheilt wurde. Das war die Spitze des Eisberges. Die sagte sich, wenn ich nur könnte den Saum seines Kleides berühren, werde ich gesund. Und in dem Moment, wo sie den Saum des Kleides berührte, war sie gesund. Und Jesus hat nicht einmal ein Wort gesprochen, nicht einmal ein Gebet gesprochen, nicht einmal einen Tropfen Öl verwendet, nicht einmal die Hand aufgelegt, sondern Jesus sagt nur plötzlich, irgendjemand hat mich hier angerührt. Ja, Jesus, jeder berührt dich, jeder drängelt sich, jeder will dich betätscheln. Nein, 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 sagt er, hier hat mich jemand ganz besonders berührt. Und dieses besondere Berühren ist im Geist, in der unsichtbaren Welt. Hier hat mich jemand ganz besonders berührt. Wer hat mich hier ganz besonders berührt? Ja, ich. Ja, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Dir geschehe, wie du geglaubt hast. Die hat es gewagt. Die hat es gewagt, aus der unsichtbaren Welt auszubrechen in die sichtbare Welt. Ich berühre Jesus. Und wenn ich Jesus berühre, werde ich gesund. Und das hat sich so ausgemalt, sich so vorgestellt und so weiter. Viele Leute werden geheilt, während sie dann in so einen Gottesdienst kommen, weil die schon längst zu Hause sich vorgestellt haben, wie sie die Krücken wegschmeißen, wie sie die Krücken zerbrechen und sagen, brauche ich nicht mehr, der Herr berührt mich, der Herr heilt mich. Und sie sind geheilt. Aber diejenigen, die noch die Krücken mitnehmen wollen unterm Arm, die werden nicht geheilt. Erst wenn du so richtig im Glauben feststehst und sagst, jawohl, ich will das alles nicht mehr und aber wir bauen immer noch so eine wir bauen uns immer noch so Hintertüren. Und das ist unser großes Problem. Die Hintertür. In seinem Elend hat er eine Entscheidung getroffen. Und hat sich an seinen Vater erinnert und fing an seinen Vater zu rühmen. Mein Vater, mein Vater, mein Vater, der hat genug Tagelöhne, der hat Brot die Fülle. Mein Vater. Also ich will kein Sohn mehr sein, ist vorbei, ich habe es verspielt. Aber ich möchte ein Tagelöhner sein bei ihm, mein Vater. Als Mensch sucht er nur Glück bei Menschen, aber jetzt sucht er sein Glück beim Vater wieder. Kommt zum Vater zurück. Er wollte ohne den Vater leben, nur für sich, so sein Ego ausleben, sich austoben mit seinem Ego. Und hat gemerkt, du, mein Ego ruiniert mich. Und jetzt ist er ruiniert und jetzt sagt er, ich will zu meinem Vater gehen. Und Geschwister, genau das ist, weißt du, wir haben auch in diesen Tagen über unser Ego gesprochen und wir müssen von unserem Ego erlöst werden. Wir müssen unser Ego loslassen. Wir dürfen unser Ich haben, aber so manche Leute sind nur Egoisten. Und deshalb passiert in ihrem Leben so wenig. Und er sagt, ich will zu meinem Vater gehen, jetzt zurück zu ihm. Und er erlebte, Menschen können mir nicht helfen, aber mein Vater kann mir helfen, mein Gott kann mir helfen. Er hat erlebt, wie Menschen herzlos sind, wie die Menschen einen ausnehmen. Er ist mit anderen Egoisten zusammengekommen, die noch schlimmer waren wie er. Der war so ein gutmütiger Bursche. Und die haben ihn kaputt gemacht. Wer dich kaputt gemacht hat, sind alles die Egoisten. Schau deine Umgebung an. Prüf die Menschen. Das sind alles, die nur was haben wollen von dir. Egoismus zieht Egoisten an. Und so ging es den Weg. Sucht zieht andere Süchtige an. Unzufriedenheit zieht andere Unzufriedene an. Weißt du, die versammeln sich alle und die treffen sich alle wieder. Und dann, wo es nichts mehr zu holen ist, kann es gehen. Pharisäer ziehen Pharisäer an. Und Paulus sagt, ich will die Barmherzigkeit Gottes rühmen. Und dann winkt er nur Gott zu. Ich will die Barmherzigkeit Gottes rühmen. Und wer die Barmherzigkeit Gottes rühmt, der zieht die Barmherzigkeit Gottes an. Die Barmherzigen, sagt Jesus in der Bergpredigt, die Barmherzigen werden Barmherzigkeit erlangen. Weißt du, preise die Barmherzigkeit an. Mir ist Erbarmen widerfahren, Erbarmen ist mir widerfahren und so weiter. Und wenn du dieses Erbarmen Gottes preist, du wirst noch mehr von diesem Erbarmen bekommen, für die Liebe Gottes. Plötzlich steht der Herr, wie es einmal in der Bibel heißt, zwar in der Weisheit, aber in den Apokryphen, da heißt es so, und der Barmherzige tritt oder trat zwischen ihnen, zwischen Ägypten und Volk Israel. Und plötzlich war der Herr dazwischen. Und der Herr tritt dazwischen. Wenn du die Barmherzigkeit anrufst, wenn du stille bist und den Barmherzigen arbeiten lässt. Der Herr tritt zwischen dir und den Teufel. Der Herr tritt zwischen dir und deinen Sünden. Der Herr tritt zwischen dir und deinen Krankheiten. Der Herr tritt zwischen dir und deinem Unglück. Der Herr tritt zwischen dir und dem Zorn Gottes. Und dem Gericht und dem Verderben. Plötzlich ist der Herr dazwischen. Der Barmherzige. Der Barmherzige. Rühme die Barmherzigkeit Gottes. Und das hat Folgen. Das zieht Gott an. Die Liebe Gottes. Und du erlebst seine große Güte, sein riesiges Erbarmen. Und dann kommst du in deinem Element, da wo du herkommst, Gegenwart Gottes. Und wir müssen wieder zurück in unser Element. Wir sind nicht für diese Welt geschaffen, wir sind für Gott geschaffen. Wir sind auf Gott angelegt. Und da fängst du dich erst richtig entfalten und entwickeln. Und gehst in den Willen Gottes auf. Und der Wille Gottes geschieht sogar hier auf dieser Erde. Das, was im Himmel bereits geschieht, in der unsichtbaren Welt geschieht, geschieht jetzt gerade bei dir und mir und bei uns, wenn wir uns Gott öffnen und diese Barmherzigkeit erleben. Meine Botschaft, die ich dir weitergeben möchte heute Morgen, ist, fang an, in deinem Element zu leben. Und das ist die Gnade Gottes. Fang an, in deinem Element zu leben. So wie der Fisch im Wasser lebt. Hast du schon Fische auf dem Land gesehen? Gewiss, vielleicht Aale und so ein paar andere. Aber der Fisch ist fürs Wasser geschaffen. Vogel ist für die Luft geschaffen. Und der Mensch ist für die Erde geschaffen. Lebe in deinem Element. Wir Menschen sind erst glücklich, wenn wir in Gott sind. Warum? Weil wir nur ein Ableger Gottes sind. Wir sind das Abbild, das Ebenbild Gottes. Fang an, in deinem Element zu leben. Fang an, geistlich zu leben, göttlich zu leben, himmlisch zu leben. In der Bibel heißt es einmal in einem Psalm, wie der Hirsch schreit nach Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Fang an, dorthin zu kommen, wo deine Seele erfüllt ist, deine Seele glücklich ist. So schreit meine Seele Gott zu dir, sagt dieser Dichter. Deine Seele verlangt nach Gott, Bruder, Schwester. Deine Seele verlangt nach Gott. Und wenn du Gott gefunden hast, wirst du heil an Seele, Geist und Leib. Und das setzt sich durch, wenn deine Seele gesund ist, wenn deine Seele satt ist, wenn deine Seele befriedigt ist, wenn deine Seele erfüllt ist, dann geht es dir so, deinem Körper, deinem Geist, deiner ganzen Umgebung, deiner Familie, dann geht es dir so, wie es deiner Seele geht. Geht es deiner Seele dreckig, so ist dein ganzes Leben dreckig. Bist du in deiner Seele traurig, niedergeschlagen? Weißt du, wir können traurig sein, aber Traurigkeit ist kein Problem. Wie steht deine Seele? Wenn du sagst, wir rühmen unser Trübsal, Herr, das ist alles normal, da müssen wir durch, dieses Tal gehen wir durch. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Deine Seele, dir geht es so, wie es deiner Seele geht. Pass auf, sorg mal mehr für deine Seele als für deine Zähne. Sorg mehr für deine Seele als für dein Portemonnaie. Fang an, für deine Seele dich zu sorgen. Wie der Hirsch schreit nach Wasser. So verlangt die Seele des Dichters nach Gott. So eine Sehnsucht hat er nach Geborgenheit. Wir sind nicht für die Gottlosigkeit geschaffen. Keiner. Denk doch nicht, dass du autonom sein kannst, dass du dich emanzipieren kannst. Du brauchst Gott nicht, ja? Wir sind nicht für die Gottlosigkeit geschaffen. Gottlosigkeit ist nicht unser Element. Einsamkeit ist nicht unser Element. Ungerechtigkeit ist nicht unser Element. Sünde ist nicht unser Element. Hölle ist nicht unser Element. Das ist nicht die Welt. Wir sind nicht für die Hölle geschaffen. Wir sind nicht auf Dauer für die Gottlosigkeit geschaffen. Der Mensch kann nicht aushalten, immer ständig, permanent ein Atheist zu sein. Irgendwann fängt er danach, nach Gott zu fragen, nach Gottheiten oder was auch immer ist. Ohne Gott sind wir arm und leer. Wir sind nicht für die Gottlosigkeit geschaffen. Ohne Gott. Der dumme Bauer, der erlaubt dir nichts. Ohne Gott, weißt du, da kannst du dich an dem dummen Bauer halten, der gibt dir nichts. Da kommen wir in seelische Nöte. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Wie oft sagen Leute, hör mal, vielleicht hast du es auch selber so gesagt, mich versteht niemand. In meiner Not kann mir niemand helfen. Ich habe keinen Menschen. Vielleicht hast du es oft gesagt, aber hör mal, du bist nicht für Menschen geschaffen. Menschen können dir deiner wirklichen Not nicht begegnen. Kein Doktor, kein Professor,
Menschen können dir deiner Not nicht begegnen, weil du nicht für Menschen geschaffen bist, du bist für Gott geschaffen, Seele. Für den Herrn. Du bist in erster Linie für ihn geschaffen. Und nur aus Gott heraus kannst du leben. Und es kann durchaus sein, dass der liebe Gott dich zu den Menschen nachher schickt. Aber zuerst einmal der Herr. Und deshalb, wenn jemand krank ist in der Bibel, wir haben einen ganz bestimmten Plan, wie wir gesund werden. Ich habe nichts gegen Ärzte, du darfst zum Arzt gehen. Aber du solltest zuerst, bevor du zum Arzt gehst, zum Herrn gehen. Und Gott hat einen König gestraft und sterben lassen, weil er zuerst zu den Ärzten ging und dann erst zum lieben Gott, weil nachdem nichts mehr funktioniert hat. Du solltest zuerst in deiner Not, und du bist für Gott geschaffen, Gott ist für dich zuständig, und wenn Gott was anderes vorhat, dann bitteschön, aber zuerst einmal, du bist auf Gott angelegt. Geh zuerst in all deine Nöten, das gilt aber auch für andere Nöte, auch finanzielle Nöte, für familiäre Nöte, für emotionelle Nöte, ganz gleich welcher Art. Geh zuerst zum Herrn. Frag, Herr, hier bin ich, und sag, sei gnädig mir, erbarm dich mir und meiner. Ohne Gott ist der Mensch ein unbrauchbares Wesen. Also er kann nicht Atheist sein auf Dauer. Er ist bald pleite. Weißt du, dann sucht er nur seine Vorteile, dreht nur um sich und versucht seinen Bauch zu füllen, ist höchstens religiös und fromm, bisschen ein Pharisäer. Aber erst wenn Jesus in sein Leben hineinkommt, beginnt er aufzublühen, auszuschlagen. Er wird von seinem Ego befreit und von seinen dummen Ängsten. Der Mensch ohne Gott ist ein Feigling. Ein Angsthase. Oh, hoffentlich sterben wir nicht. Und wir müssen alle sterben, aber wir haben keine Angst vor dem Tod. Die Ängste sind, dass der Egoismus ihm das macht. Oh, Angst. Jemand nimmt mir was weg. Jemand übersieht mich. Jemand lässt mich sitzen. Die Angst. Jemand will mich nicht. Diese Ängste. Aber wenn du weißt, ich bin in Gott geborgen, von Gott geliebt, von Gott verstanden, ich bin willkommen bei ihm, Gott nimmt mich ernst, dann hast du diese Ängste nicht mehr. Dann hört die ganze, dein ganzer Angsthasendasein hört auf damit. Durch den Heiligen Geist kommst du von deinem Ego-Trip runter. Hab Angst, werd überfallen. Das, was du befürchtest, das trifft natürlich ein. Du glaubst gar nicht, du musst nur Befürchtung haben. Und du kriegst Befürchtungen, was du siehst und hörst, mit wem du dich abgibst. Ich hab ab und zu mal so Tatorte mir angeguckt, also Krimis oder was anderes. Weißt du, und wir wohnten hier in Kreuzberg und ich hatte unten eine Tiefgarage. Glaubst du, am Schluss habe ich Angst gehabt, auszusteigen, immer geguckt, ob nicht jemand hinter der Säule steht. Bis ich gesagt habe, sag mir, wo kommt die Angst her? Und ich habe festgestellt, womit du dich in deinem Geist, in deinem Gedanken beschäftigst. Was du siehst und hörst. Du solltest aufhören, Krimis zu lesen und Krimis zu hören und Krimis zu sehen. Du solltest die Wahrheit sehen. Der Herr ist bei mir. Du siehst also, Sieg oder Niederlage entscheidet sich im Kopf. Bis ich gesagt habe, nee, ich fürchte mich nicht. Gewiss, du siehst da, dass mancher da in der Tiefgarage vergewaltigt, ausgeraubt oder ausgeplündert wurde. Und bei uns sind Sachen passiert, dass sogar Autos aus der Tiefgarage gestohlen wurden. Weißt du, dann denkst du, ja, siehst du, sowas gibt es doch, sogar bei uns, da wo wir wohnen. Aber wo die Liebe Gottes ist, wo der Heilige Geist ist, die Liebe treibt die Furcht Gottes, die Furcht aus, die Angst, die Feigheit aus. Die wahre Liebe erlebst du, wenn du in Gott ruhst, wenn du in den Händen Gottes bist, wenn du in Gott geborgen bist. Den meisten Menschen fehlt die Geborgenheit Gottes. Und die unsichtbare Welt ist eine Realität. Die Gegenwart Gottes ist eine Realität. Wenn du das mal begreifst, ich bin von Gott gewollt. Ich bin von Gott gewollt. Ich bin ein Wunschkind, ein Wunschkandidat Gottes. Er will mich. Nicht der Teufel und nicht Vater, Mutter. Gott hat mich gewollt. Wenn du bei Gott ankommst, siehst du Jesus. Hast Frieden. Meinen Frieden gebe ich euch nicht, wie die Welt ihn gibt. Dann brauchst du den ganzen irdischen Plunder nicht mehr. Dann kann dir was genommen werden. Dann kannst du da was verlieren. Dann brauchst du den Schweinefraß da von diesem Bauern nicht. Jetzt kann er selber fressen, wenn er will. Dann weißt du, mir ist alles vergeben. Dann beschäftigst du dich nicht mit deiner Schuld, deinen Schuldfragen. Ja, was ist, wenn? Weißt du, dann beschäftigst du dich auch nicht mehr mit deinen Minderwertigkeitskomplexen oder deinen Verlustängsten oder ja, mir könnte was gestohlen werden. Dann hast du, wenn du Gott gehörst, hast du nichts mehr zum Stehlen. Du hast alles ihm übergeben und ihm überlassen. Du hast keine Angst mehr von Untergang. Und meine Bibel sagt, ich werde nicht zulassen, dass der Gerechte sein Grab bei den Ungerechten findet. Wenn du einmal Gott richtig begreifst, wenn du Gott verstehst, verstehst du so viel. Gott ist ein barmherziger Gott. Ich möchte noch ganz schnell anhaken mit der Geschichte von Jona. Kennt ihr jemand die Geschichte von Jona, der Fisch da und der ins Wasser geworfen worden ist und so weiter? Dieser Jona, der von Gott weggelaufen ist? Diese Geschichte, da steckt so viel drin in dieser Geschichte. Weißt du, Gott hat ihn erwischt, wie er ihm wegläuft. Und er ließ ziemlich weit wegfahren, dass er nicht mehr zurück ans Land schwimmen konnte. Und dann kam ein Sturm auf. Und Jona war Gott ungehorsam. Aber Gott war barmherzig zum Jona. Und ich möchte einigen Geschwistern auch etwas sagen, die vielleicht Gott ungehorsam waren. Gott holt dich ein, mein Freund. Gott wird plötzlich überholen dich. Plötzlich schaltet er sein Blaulicht ein und fährt vorbei und sagt, stopp. Gott überholt dich. Du kannst Gott nicht weglaufen und vor Gott dich verstecken. Auch wenn du in deine Kajüte kauerst und sagst, ich bete. Dein Beten nützt dir nichts. Gott holt dich ein. Auch wenn du, weißt du, wenn du auf der Flucht vor Gott bist, und ich will dir sagen, Gott ist ein barmherziger Gott, und ich möchte das Pauluswort nehmen, ich rühme die Barmherzigkeit, ganz besonders auch die Geschichte Jona. Weißt du, Jona wusste, ich kann Gott nicht weglaufen. Gott hat mich erwischt. Und hör mal, was der Jona selber sagt. Nicht die Leute beschließen jetzt, was sollen wir mit dir tun, Jona? Dann sagt er ganz frei weg, nimmt mich und schmeißt mich ins Wasser. Siehst du, der hat keine Angst zu ertrinken. Der weiß gar nicht. Der hat nicht gewusst, dass Gott noch einen Fisch verschaffen wird. Der hat keine Ahnung gehabt, wie es weitergeht. Er sagt, weil er wusste, ich bin von Gott erwischt, ich kann Gott nicht weglaufen, ich bin in der Hand Gottes, ich bin geliefert. Und jetzt bin ich kann nichts machen. Schmeiß mich raus. Auch wenn die Wellen noch so hoch toben. Und er lebt wieder von der Barmherzigkeit Gottes. Er war auf der Flucht vor der Barmherzigkeit Gottes, dieser arme Jona. Wer einmal die Barmherzigkeit Gottes erlebt hat, der wird die Fehler nicht mehr so überbewerten. Oh, ich bin Gott weggelaufen. Weißt du, aber Gott gebraucht gerade diesen Jona. Tut mir leid. Weißt du, wenn Gott dir begegnet und dir deine Schuld vergeben hat, dann hebst du die Fehler bei anderen nichts auf und bei dir nichts auf. Und egal, was da für Fehler passiert sind, oder Fehler in der Gemeinde, der Gesellschaft, du weißt, Gott wird mit allem fertig. Schmeiß mich raus, hat Jona gesagt, einfach werf mich raus, basta. Und er wird mich nicht für jede Kleinigkeit gleich bestrafen und so weiter. Und der Mensch, der die Gnade und Barmherzigkeit Gottes erlebt hat, der geht nicht gleich auf die Barrikaden wegen irgendwas. Der fürchtet sich nicht mehr vor der Zukunft. Der weiß, ich bin Gott geliefert. Ich bin in der Hand Gottes, ich kann Gott nicht weglaufen. Gott verfolgt mich. Während wir in Stuttgart auf dem Königsplatz predigen, Freiversammlung, Open Air Gottesdienst, dann kommt ein jüngerer Mann aufgeregt und schnauft und sagt, ihr habt euch alle gegen mich verschworen. Ich war hier in Hamburg und hat auch so ein Prediger auf der Straße gepredigt, du kannst Gott nicht weglaufen. Und auf der Straße fast die gleichen Worte verwende ich und sagt, mein Freund, du kannst Gott nicht weglaufen. Ihr habt euch alle gegen mich verschworen. Schimpfte und sagte, na wie bitte? Ja, sagte, ich war vorgestern in Hamburg beim Krause, also dem Prediger, der dort gepredigt hat. Und jetzt komme ich hier, sag so genau das Gleiche. Ich kann Gott nicht weglaufen. Gott hat auf mich abgesehen. Und Gott hat auf dich abgesehen, Bruder, Schwester. Du kannst Gott nicht weglaufen. Strampel so viel du willst. Kannst Gott nicht weglaufen. Bis hierher hat den Jona verfolgt, bis er da rausgeschmissen wurde. Und dann gab Gott auf dem Schiff den Leuten Ruhe. Und sie hatten keine Ruhe und Jona hatte auch seine Ruhe im Bauch des Fisches. Das war die erste U-Boot-Fahrt. Jetzt fährt er da unter Wasser. Und weißt du, derjenige, der erlebt hat, Gott ist barmherzig, ich bin Gott geliefert, ich kann Gott nicht weglaufen. Hier lernt Jona die Barmherzigkeit, aber wahrscheinlich doch nicht ganz, aber weißt du, wir sind manchmal schwer vom Begriff, wir müssen 3-4 Mal was durchnehmen, eine Lektion mal nachsitzen. Aber Jona lernt hier. Und Gott geht mit ihm Schritt für Schritt und öffnet die Augen. Ich bin ein gnädiger Gott. Der Jona ist der erste Prophet der Bibel, der die Gnade Gottes definiert. Gott ließ Jona seine Barmherzigkeit erfahren, lange bevor er ihn auf die Menschheit losließ, nach Ninive. Gott lässt dich zuerst seine Barmherzigkeit erfahren, damit du nicht gleich auf die Leute losgelassen wirst und den Leuten das Fell abziehst. Oder die Leute schlägst und verprügelst und sagst, ich sag dir im Namen Jesu, du brauchst Jesus, du musst frei werden. Weißt du, was die Leute alles zusammenschwätzen? Und die müssen viel weiter sein im Herrn. Überleg einmal, Bruder, Schwester, wie lange hast du gebraucht, bis du soweit warst im Herrn? 30 Jahre? Das reicht gar nicht. Manche brauchen 40, 50 Jahre, 60 Jahre, bis sie die Barmherzigkeit Gottes rühmen können. Viele wollen für Gott was tun, aber sind noch untauglich, noch nicht kompetent. Sie wissen, wie es geht, aber sie können es nicht. Sie sind wie ihr Eunuchen. Weißt du, sie sind noch nicht, sie sind im Kopf, sie wissen genau im Kopf, aber mit dem Herzen, weil sie die Barmherzigkeit noch nicht erlebt haben. Sie sind noch nicht in ihrem Element, in der Barmherzigkeit. Sie sind noch nicht ausgebildet, deshalb sind sie manchmal so eingebildet, weil sie noch nicht ausgebildet sind. Sie sind noch nicht im Bauch des Fisches gewesen. Sie sind noch nicht über Bord geworfen worden. Viele wollen Gott dienen, aber sie kennen noch nicht die Eigenschaften Gottes. Und eine der großen Eigenschaften Gottes ist, er ist barmherzig. Weißt du, im Kopf verstehen wir alles, aber wir sind noch nicht in dem Element der Gnade Gottes, der Barmherzigkeit Gottes. Viele Menschen sind noch ehrgeizig, egoistisch. Ja, ich gehe da nicht zu diesem Gesindel, da Nineveh, da nach Irak oder Karkuk oder wo das auch immer ist, da gehe ich nicht hin. Und Gott hat auch den Juden gesagt, ich kriege kein anderes Zeichen als das Zeichen Jona. Also zuerst raus mit euch über Bord, ins Meer. Das ist das angenehme Zeichen der Barmherzige Gottes. Man wird ins Meer geworfen und man wird von diesem Moby Dick oder wie dieser Fisch auch geheißen hat, aufgefangen. Und plötzlich wird man ans genau da, wo er weggelaufen ist, wird man genau dorthin getragen und der Fisch kriegt Bauchschmerzen und spuckt ihn aus. Was will ich sagen? Der Mensch muss lernen, allein aus der Barmherzigkeit Gottes zu leben. Paulus, gerade der Paulus sagt es, ich rühme die Barmherzigkeit Gottes. Der hat allen Grund gehabt dazu. Gott liebt die Unwürdigen. Er schreibt niemanden ab, auch nicht den Jona. Gott braucht sogar die Ungehorsamen, damit sie ein Zeugnis haben. Damit sie nicht mehr von sich erzählen, ja, ich, Jona, ich gehöre Gott, ich bin im Dienst eines großen Gottes, ich bin ein Jude, ein Israelit, ich bin auf dem Weg nach Tarsis, ich werde Missionar, habe eine große Berufung. Weißt du, was du, hör mal, du musst dem Jona mal zuhören, als er den Ninive am ersten Tag sein Zeugnis gegeben hat. Schön, wenn du dabei gewesen wärst. Weißt du, was er gesagt hat? Geschwister, Freunde, liebe Leute von Ninive, ich war Gott ungehorsam. Das sind Zeugnisse. Ich bin Gott weggelaufen. Ich habe genau das Gegenteil getan, was er gesagt hat. Ich ging die falsche Richtung. Ich habe seine Gebote nicht bis ins Kleinste gehalten. Ich war ein Pharisäer von Pharisäern. Nein, ich habe überhaupt nicht das getan, was Gott wollte. Das sind Zeugnisse. Nicht, oh, ich habe jetzt Traktate verteilt und der Herr hat zu mir geredet. Nichts von dem. Jona muss sich in Grund und Boden schämen, wenn er Zeugnis gibt. Ich habe nichts zu sagen. Ich habe versagt. Was kann einer bezeugen, der von Gott wegläuft? Der Gottes Auftrag nicht erfüllt und sich vor Gottes Auftrag drückt. Der Gott ungehorsam ist. Was kann er erzählen? Herr, ich bin Gott aus der Schule gelaufen. Ich habe keine Ahnung, was mir passiert ist, was ich erlebt habe. Er muss sagen, ich war Gott ungehorsam und das muss er unterstreichen. Ich wäre zu euch nie angekommen, wenn Gott nicht eingegriffen hätte. Ich war Gott ein Hindernis. Ich war den Leuten auf dem Schiff ein Fluch, die kamen in Seenot wegen mir. Andere haben Schwierigkeiten wegen mir bekommen, Ärger wegen mir bekommen. Und meine Reise nach Tarsis habe ich nicht vollendet. Da, wo ich hin wollte, bin ich gar nicht hingekommen. Und das ist Zeugnis von der Barmherzigkeit Gottes. Ich dachte, aber ich habe überhaupt nichts erreicht, nichts verstanden. Ich habe auf der ganzen Linie versagt. Ich komme zu euch als ein Versager. Das ist das Zeugnis von Jona in Ninive. Ich komme zu euch als ein Versager. Nicht, ich glaube an Jesus, hab den Heiligen Geist. Halleluja! Nichts von dem. Bin geheiligt. Nein, gar nichts. Ich komme zu euch als ein Versager, kann Jona sagen. Das ist die einzige Botschaft, was er hat. Jona kann wahrlich sagen, an mir ist nichts Gutes. An mir ist nichts Gutes. Also so einen Mitarbeiter kann der liebe Gott nicht gebrauchen. Ich bin kein Prophet Gottes. Ich glaubte, ich wäre einer. Ich bin untauglich für seine Berufung oder für meine Berufung. Und jetzt, wenn du das weißt, ich bin untauglich, dann wirst du zu anderen Leuten auch ganz anders reden. Denn du weißt, wir sind alle untauglich. Sie mangeln alle des Ruhmes bei Gott. Sie haben alle versagt. Sie sind alle Nieten. Und er kann nur über das Erbarmen Gottes sprechen. Aber Gott war mir so gnädig. Leute, ihr könnt es nicht glauben. Gott hat einen Fisch verschafft. Und der Fisch hat mich sogar bis nach Joppe gebracht und dort ans Land gespuckt. Ihr werdet nicht glauben. Ich habe all das nicht verdient. Und das ist die Predigt. Ich habe all das der Güte Gottes nicht verdient. Paulus schreibt in 2. Korinther 1, Vers 3 und 4. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Der Vater der Erbarmungen, Plural. Erbarmungen Gottes. Und Gott hat dem Gott alles Trostes, der uns tröstet in all unser Drangsal. Gepriesen sei Gott, er rühmt die Barmherzigkeit. Er weiß, die Heiden wären nie gläubig geworden, wenn Gott ihnen nicht gnädig gewesen wäre. Die Heiden wären nie gläubig geworden. Die Gemeinde Jesu wäre nie entstanden, wenn Gott nicht gnädig gewesen wäre. Und nicht einmal er selber. Paulus schreibt in Korinther, 1. Korinther 7, 25, ich gebe euch nur einen Rat, als einer, denn der Herr durch sein Erbarmen vertrauenswürdig gemacht hat. Ich gebe euch einen Rat als einer, den Gott vertrauenswürdig gemacht hat. Weißt du, er hat sich bewährt. Er, dieser Saul von Tarsus, dieser Rebell, er gibt einen Rat. Ich möchte euch Rat geben. Nicht einen Rat der Gottlosen. In dem sollst du nicht leben, Rat der Gottlosen. Weißt du, was die Gottlosen sagen? Aber einer, der die Barmherzigkeit Gottes durchlebt hat, der die Barmherzigkeit Gottes erfahren hat, der kann dir raten. Schau nicht auf deine Fehler, schau nicht auf Menschen, schau nicht auf die Gemeinde, schau nicht auf die Juden, schaut nicht auf die Gesellschaft, schaut auf Jesus. Das ist was einer, der durch die Tiefen gegangen ist, erzählen kann. Paulus hätte niemals ein Apostel werden dürfen. Vielleicht für den Teufel, ja, aber nicht für Gott. Weil er die Gemeinde verfolgt und zerstörte, an seinen Händen klebte Blut. Apostelgeschichte 26, Vers 11 sagt er, dass er viele zur Lästerung gezwungen hat. Verflucht den Namen Jesu jetzt endlich! Oder ich hänge dich auf. Oder steinige dich. Er hat Leute gezwungen zur Verfluchung des Namens Jesu. Das war keiner, der jetzt von Gott gebraucht werden könnte. Er hat manche gezwungen zu lästern. In 1. Timotheus 1, Vers 12 schreibt er, er hat mich treu gehalten, der Herr. Und in seinem Dienst genommen, obwohl, das ist Barmherzigkeit, er hat mich treu erachtet, mich in seinem Dienst genommen, obwohl ich früher lästerte, verfolgte und verhöhnte den Herrn. Obwohl, du siehst, das ist Barmherzigkeit, obwohl. Verstehst du das? Dieses Wort obwohl muss auch in deinem Leben stehen, sonst kannst du alles vergessen. Obwohl ich den Herrn früher lästerte, verfolgte und verhöhnte, aber ich habe Erbarmen gefunden, Halleluja! Denn ich wusste in meinem Unglauben nicht, was ich tat. So übergroß war die Gnade unseres Herrn, die mir Christus mir im Glauben geschenkt hat und mir den Glauben geschenkt hat und seine Liebe geschenkt hat. So groß war dieses Erbarmen, obwohl ich ein Hasser war. Gottes Erbarmen. Und jetzt hör zu, was ich sagen will. Gottes Erbarmen deckt nicht nur unsere Sünde zu, sondern Gottes Erbarmen löst auch uns von ihnen. Obwohl ich so schlimm war. Obwohl ich ein Atheist war. Obwohl ich, was weiß ich, war, Gottloser. Obwohl, egal was du warst, dieses Obwohl. Er redet nicht mehr davon, unser Gott. Er denkt nicht mehr an unsere Sünden. Ihn interessieren sie nicht. Jesus hat immer gesagt, dir sind deine Sünden vergeben. Geh hin und sündige jetzt nicht mehr. Beicht nicht so viel. Du hast andere Sachen als nur zu beichten. Du hast den Auftrag, Gott zu rühmen und Gott zu preisen und nicht ständig zu beichten. Obwohl, und Paulus begreift es, er weiß, ich bin nicht mehr das, was ich einmal war, weil die Gnade Gottes eingegriffen hat. Gott interessiert nicht deine Fehler, er diskutiert nicht mehr darüber. Frag nicht aus, wie oft hast du das und das und das und das getan. Das ist Barmherzigkeit. Obwohl. Ich ihn früher lästerte, verfolgte, verhöhnte. Hat er mich doch treu gehalten. Schau, und das ist ein Wunder, dass Gott einen Mörder gerecht macht und ihn als Apostel gebraucht. Und die Bibel ist voll von solchen Geschichten, voll von solchen Menschen, die nicht verdient haben, dass man sie überhaupt einstellt, dass man sie überhaupt anguckt, dass man sie überhaupt begrüßt. Und obwohl sie so sind, hat Gott sie zu Königen und Priestern gemacht. Obwohl, dessen ungeachtet, das ist das Wort, obwohl, dessen ungeachtet, doch hat er mich in seinem Dienst genommen. Obschon ich so schlimm war und obwohl ich schon so viel Böses getan habe, trotzdem, trotz meinen Verfehlungen hat er mich genommen. Trotzdem. Ist das nicht gewaltig? Verstehst du, was Barmherzigkeit ist? Ich rühme die Barmherzigkeit. Das ist die wichtige Tatsache des Evangeliums, die viele gar nicht glauben können, wahrhaben wollen. Ja, weißt du, das ist ein Ehebrecher, das ist ein Drogendealer, das ist ein Dieb, das ist ein Mörder, ein Knabenschänder. Lies mal 1. Korintherbrief. Paulus sagt, solche alle wart ihr alle mal. Solche schlimme Burschen, Kerle wart ihr mal gewesen. Aber jetzt habt ihr die Barmherzigkeit erfahren. Und das Erstaunliche im 1. Korintherbrief ist, liebe Brüder, schreibt Paulus, liebe Brüder, die Barmherzigkeit Gottes ist so unfassbar, so unerklärbar. Eines der großen Begriffe, wenn du das einmal begriffen hast, diese Gnade Gottes, dieser Ausdruck, Erbarmen, hast du so viel begriffen. Ich will dir noch einiges sagen zum Erbarmen. Eigentlich versteht man erst die Begriffe der Bibel, wenn man zurückgeht. Wo ist das erste Mal in der Bibel dieses Stichwort erwähnt? Wo ist das Erbarmen oder Barmherzigkeit in der Bibel offensichtlich, wo Gott sich irgendwo erbarmt hat? An diesem Schlüssel kannst du ein bisschen mehr was rausfinden. Und der Schlüssel von Erbarmen oder Verschonen und so weiter findest du in 1. Mose 19, 16. Und dort heißt es, dass zwei Engel da zum Lot kamen und Lot aus Sodom herausführten und seine beiden Töchter. Und sie zerrten sie regelrecht heraus und Lot fand Gnade bei Gott. Lot fand Gnade, Gott fand Erbarmen bei Gott. Gott hat Lot, obwohl er nicht gebetet hat, im Rat der Gottlosen saß und mit den Sodomitern zusammen eine Sache gemacht haben, Geschäfte gemacht haben. Gott hat ihn genommen und aus Sodom rausgeholt. Warum? Nur gut, Onkel Abraham hat gebetet, aber das war auch alles. Aber die Engel, 1. aus Mose 19, Vers 16, also zuerst einmal, als ich das gelesen habe, Erbarmen ist Lot widerfahren, Gott hat ihn rausgeholt aus Sodom, kam mir zuerst mal wie Freiheitsberaubung. Also, der wollte ja gar nicht raus. Der wollte ja gar nicht raus. Warum verliere ja alles? Seine Frau, die war vergiftet von Sodom. Trotz seines Sträubens, liest die Geschichte, 1. Mose 19, 17 bis 38. Trotz seines Sträubens, trotz seiner Einwände, trotz der Hilfe der Engel und trotz seinem nicht doch, ich kann nicht dorthin. Trotzdem, Gott hat ihn befreit. Das ist Barmherzigkeit, trotzdem. Und Barmherzigkeit Gottes wirst du immer wieder erleben, ist manchmal ganz harte Sache. Wenn Gott einem barmherzig ist, das ist kein Kinderspiel. Gott hat was vor. Denk an Jona, der muss raus, über Bord. Denk an Lot, der muss mit Gewalt rausgezerrt. Lot, jetzt kommt doch endlich. Wir können die Stadt nicht verderben, solange du noch nicht in Sicherheit bist. Denk an Josef. Die Brüder, die Josefs mussten gerettet werden, Jakob musste gerettet werden, sonst verhungern sie alle. Und Josef wird mit Gewalt nach Ägypten verscheucht, verjagt, verkauft. Weißt du, barmherzig ist manchmal Zwangssache. Gott wendet das an, er will zeigen, ich bin barmherzig. Aber zuerst mal tut es im ersten Augenblick tut uns weh, hinterher sind wir froh, dass wir draußen sind. Dass wir erlöst worden sind. Wenn Gott bei uns manchmal was aus Barmherzigkeit tut, da muss er ganz hart das Schneidemesser ansetzen. Und da schreien wir, nein, das tut weh. Und dann brechen wir gleich in Wehrufe aus, wie so wie dieser Saul von Tarsus oder Paulus in Römer Kapitel 7. Ich, elender Mensch, wer wird mich von den Banden des Todes erlösen? Barmherzigkeit versteht nur der Mensch. Versteht nur der Mensch, der wirklich sich Gott ausliefert und sagt, ja, Herr, mach du's, ich kann sowieso nicht, ich bin verloren, wirf mich über Bord. Aber für den tut es weh, der selbst sich selbst erlösen will. Weißt du, aber für den, der mit seinen Sünden gescheitert ist, bei dem alles kaputt ist, seine Beziehung zerstört ist, seine Vergangenheit vermurkst, vermagst und was weiß ich noch ist. Weißt du, da, wo alle Programme gescheitert sind, wo er einen Offenbarungseid geleistet hat, da macht, komm, holt, könnt alles mitnehmen, könnt mich auch mitnehmen gleich, da bin ich auch entsorgt. Weißt du, wo alle Pläne und Ziele gescheitert sind, wo das Ego gescheitert ist, weißt du, da bitte nimm mit. Das ist Barmherzigkeit. Die Barmherzigkeit Gottes. Nur Gescheiterte verstehen, was Barmherzigkeit ist, wenn es nichts mehr läuft. Wenn alles am Ende ist. Wenn du fertig bist. Überall, wo Menschen durchgefallen sind, da greift die Barmherzigkeit Gottes ein. Hart, was ich sage, aber es ist wichtig so. Du wärst nie hierher gekommen, wärst nie gläubig geworden, wenn es dir so prima gegangen wäre. Und das Schlimme ist, weißt du, sobald es den Leuten hier wohl wird, wollen sie wieder nichts mehr von Gemeinde wissen, nichts mehr vom Herrgott wissen, nichts mehr vom Pastor wissen, nichts mehr von dem wissen und nichts mehr von dem anderen wissen. Sobald es wohl geht. Und deshalb muss der liebe Gott immer wieder so Pfeffer und Salz in die Suppe schütten. Deshalb muss er uns immer wieder irgendwas in unserem Leben bringen. Erst im Elend ruft man den Herrn um Erbarmen. Erst wenn man krank ist, geht man zum Arzt. Erst wenn man gefallen ist, bittet man um Hilfe. Kannst du mir bitte aufrichten? Erst wenn man zerbrochen ist, schreit mein Herr, erbarm dich meiner. In Matthäus 15, Vers 22 und so weiter, da sehen wir diese kananäische Frau, zwar weist er erst im ersten Augenblick die Frau ab, aus welchen Gründen auch immer. Er sagt, ich bin nur gesandt zum Hause Israel. Aber die Frau sagt, Jesus, ich kann gar nicht so warten, bis alle Israeliten sich bekehrt haben, die würde heute noch warten. Herr, auch die Hündlein leben von den Brosamen, die von des Herrn Tisch fallen. Du siehst, sie bittet den Herrn um Erbarmen. Erbarm dich meines Kindes oder die Blinden auf dem Weg nach Jericho oder in Jericho. Matthäus 20, Vers 30 bis 34. Sie riefen Jesus, erbarm dich, erbarm dich. Das einzige Gebet, das Gott hört, garantiert Gott hört. Und das ist das Gebet der Kirche gewesen, all die Jahrhunderte hindurch. Nur wir haben das verlernt. Und deshalb passiert bei uns auch so wenig. Erbarm dich, mein Herr. Erbarm dich, Jesus. Herr, ich brauche dein Erbarmen in meinem Haus, in meiner Arbeit, in meinem Körper, in meinem... Überall. Herr, ich brauche Erbarmen. Ich finde es nicht, aber du kannst mir sagen, wo es ist. Sei gewiss, Gott lässt niemand durchfallen. Seine Barmherzigkeit ist immer noch da. In 2. Samuel, Kapitel 24, 14, da sagt David, er kann wählen, was er will. Drei Wünsche hast du offen. Herr, ich will gar nichts. Ich möchte nicht in die Hände der Menschen fallen. Wenn ich schon fallen will und muss, will ich in die Hände Gottes fallen. Ich will nicht in Menschenhände fallen. Ich will in die Hände Gottes fallen. Da weiß ich, Gott ist barmherzig, Gott ist gnädig. Gott ist nicht so grausam. Gott versteht, weil er mich geschaffen hat. Er weiß, was für ein Gebilde ich bin. Gott lässt mich nicht fallen. Er rechnet mit der Gnade Gottes. Und Gott wird mir Gnade schenken. Der wird nicht mich über mein Vermögen hinaus versuchen. Weißt du, wenn man einem Verbrecher Erbarmen gewährt, so wird man ihm vielleicht die Strafe verkürzen oder gar lassen und so weiter, das mag sein. Wenn Gott jemand Erbarmen gewährt, oder ein Gericht ein Erbarmen gewährt und gnädig ist und ein Urteil spricht unter dem Strafmaß, was der Staatsanwalt gefordert hat und so weiter, das ist normal. Aber bei Gott passiert noch etwas. Halt dich fest. Bei Gott passiert noch etwas. Weißt du, dieser David, dem wird die Schuld nicht nur erlassen, sondern der wird sogar zum König gekrönt. Stell dir sowas vor. Der wird zum König gekrönt. Sowas gibt es in der Welt nicht. Und deshalb schreibt er im Psalm, der Herr, der mir alle meine Sünden vergibt und heilet meine Gebrechen und krönt mich mit Gnade und so weiter. Der darf sogar König sein. Paulus darf sogar Apostel sein, dieser Verbrecher. Moses, dieser Mörder, darf sogar Volksführer sein für die Israeliten. Das ist doch bei Menschen unmöglich. Doch, Psalm 103, Vers 3 bis 4 und so weiter, da heißt es, der krönt mich mit Gnade, der macht mich zum König, den Kleinsten, den Unwürdigsten, den die alle abgeschrieben haben, den krönt die Barmherzigkeit Gottes, die so umfassend. Und das ist das Heil der Erlösung. Wenn Gott uns mal in die Hände, in die Finger bekommt, dann stellt er uns vollkommen her, dass wir wieder unsere Würde haben, dass wir Könige und Priester Gottes sind. Und das ist gewaltig. Jakobus sagt in Kapitel 2, Vers 13, die Barmherzigkeit Gottes rühmt sich, über das Gericht. Die Barmherzigkeit Gottes rühmt sich über das Gericht oder triumphiert. Ein anderes Wort dafür. Und damit muss eins klar werden uns Menschen. Entweder Erbarmen oder Gericht. Eins hat das Sagen. Nicht gleichzeitig oder gleichwertig. Entweder Gericht oder Gnade. Entweder bin ich im Gericht, dann habe ich keine Barmherzigkeit. Wenn ich Barmherzigkeit habe, stehe ich nicht mehr unter Gericht. Und deshalb, wenn du heute bei Gott Gnade gefunden hast und nur fand Gnade bei Gott, und deshalb wurde er gerettet, deshalb überlebte er die Sintflut. Weißt du, wenn du Gnade bei Gott findest, dann überlebst du dein Gericht, dann überlebst du deine Katastrophe. Obwohl Jona so böse war, so ungehorsam war, hat er Gnade bekommen, ist noch ein Prophet geworden, sogar einer der größten Propheten. Also Billy Graham hätte sich gewünscht, wenn das passiert wäre, was durch die Predigt von Jona passiert ist. Der König tut Buße in Sack und Asche, alle Tiere müssen in Sack und Asche Buße tun, kriegen kein Fressen. Und die ganze Stadt bekehrt sich. Das ist das Ergebnis von diesem ungehorsamen Propheten, weil er Gnade fand. Wir leben immer noch von der Barmherzigkeit Gottes, dass du dich noch gibt. Das ist Barmherzigkeit Gottes. Ich rühme die Barmherzigkeit. Wir leben ein anderes Leben, weil Gott sich jetzt um uns kümmert, weil Gott das Recht spricht. Taste ihn nicht an. Auch wenn dieser Hiob Dummheiten gemacht hat und gefürchtet hat und was weiß ich, taste seine Seele nicht an. Gott ist um deine Seele besorgt. Wenn es deiner Seele gut geht, wird es dir auch langsam gut gehen. Gott hat aus Barmherzigkeit sich für dich und mich entschieden. Weißt du, er hat sich für uns entschieden. Er gab seinen Sohn, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ein ewiges Leben haben. Der Prophet Jesaja sagt Jahrhunderte vorher, noch bevor Jesus gestorben ist, bevor Jesus geboren wurde und so weiter. Und das ist schon in der Ewigkeit gewesen. Für wahr, er trug in Jesaja 53 unsere Sünden. Weißt du, die Erlösung hat in der unsichtbaren Welt schon längst stattgefunden, bevor sie stattgefunden hat. Sogar im Garten Eden sagt Gott zu der Eva, und dein Nachkomme wird der Schlange den Kopf zertreten. Eigentlich schon Vergangenheit. Und du wirst ihm in die Ferse stechen. Gott hat sich für dich entschieden. Weißt du, das war seine Vorsehung für uns Menschen. Nicht du hast dich für ihn entschieden, er hat sich für dich entschieden. Das Barmherzigkeit Gottes ist ein Geheimnis, ein ganz großes Geheimnis. Weißt du, diese Entscheidung musst du akzeptieren. Stell dir mal vor, du bist ein Mädel und in dich verliebt sich jemand. Und den magst du also absolut nicht. Aber der verliebt sich in dich. Der sagt, ich mag dich. Und der stellt dir hin, der stellt dir nach und der geht dir nach und. Der hat sich für dich entschieden. Du willst von ihm gar nichts, aber der hat sich für dich entschieden. Und so geht es uns Menschen. Wir wollen vielleicht von Gott jetzt im ersten Augenblick noch gar nichts haben, aber Gott hat sich für uns entschieden. Kannst machen, was du willst. Er ist hinter dir her, stellt dir nach, seine Barmherzigkeit bist du ausgeliefert, sogar so wie Lot unter Zwang, so wie Jona, schmeißt mich raus, oder wie Saul von Tarsus verfolgt Jesus und so weiter. Gott hat sich für ihn entschieden und er sagt, der ist mir ein auserwähltes Werkzeug. Gerade so ein komischer Mensch, so ein Verbrecher. Deswegen, Gott ist barmherzig. Und ich sag dir warum, weil Gott Mitleid mit dir hat. Du bist ein armer Teufel, Entschuldigung. Ein armer Kerl, dir geht so dreckig. Du leidest, du wirst ungerecht behandelt. Du bist am falschen Platz in dieser Welt. Weißt du, du musst so viel leiden. Du musst so viel leiden, schon allein weil du Mensch bist, nicht weil du Christ bist. Wir müssen schon so viel leiden, weil wir Menschen sind. Die ganze Welt ist gegen uns. Gott hat ein Herz für dich. Und deshalb ist er barmherzig. Deshalb ist er gnädig. Deshalb ist er gütig. Du tust Gott so herzlich leid, Bruder, Schwester. Und deshalb sag ich, komm hier zu mir. Komm hier zu mir. Ich will dich erquicken. Ich will dir helfen. Du bist den bösen Mächten ausgeliefert. Das sieht Gott ganz genau. Du kannst nicht dafür, dass du in Deutschland geboren bist, dass du in einem Slum geboren bist, oder dass du in eine Familie von Aussätzigen und Leprakranken geboren bist, oder eine kaputte Familie geboren bist, eine Säuferfamilie oder Räuberfamilie oder welche Familie auch immer. Gott, du kannst nicht dafür. Und deshalb sagt er, Kind, komm her. Komm doch endlich mal her zu mir. Philipp Hiller im 17. Jahrhundert schrieb ein Lied. Ich will jetzt ein paar Verse nur lesen, und damit du verstehst, was Erbarmen ist und Barmherzigkeit ist, da schreibt Philipp Hiller, Mir ist Erbarmung widerfahren, Erbarmung, der ich nicht wert bin. Das zähle ich zu den Wunderbaren. Mein stolzes Herz hat's nie begehrt. Im 17. Jahrhundert, da haben sie noch kein Auto gehabt und noch nichts von diesen modernen technischen Mitteln. Mein stolzes Herz hat's nie begehrt. Nun weiß ich das und bin erfreut und rühme die Barmherzigkeit. Ich hatte nichts als Zorn verdient und soll bei Gott in Gnaden sein. Gott hat mich mit sich selbst versühnet und macht durchs Blut des Sohnes mich rein. Wo kam das her? Warum geschieht? Erbarmung ist und weiter nichts. Und dann sagt er weiter, das muss ich dir, mein Gott, bekennen. Das rühme ich, wenn ein Mensch mich fragt. Ich kann nur Erbarmung nennen. So ist mein ganzes Herz gesagt. Ich beuge mich und bin erfreut und rühme die Barmherzigkeit. Geschwister, so weit müssen wir kommen, dass wir nichts mehr anders rühmen. Mir ist Erbarmen widerfahren. Wenn du Zeugnis gibst, ich bin auch einer, der die Gnade fand. Ich bin auch einer, den Jesus gefunden hat. Und so weiter. Du bist über die Barmherzigkeit Gottes vielleicht erstaunt. Paulus sagt, ich war der größte Sünder. Und alles, was ich bin, sagte er danach am Schluss, das bin ich allein aus Gnaden Gottes. Weißt du, zuerst wollte er Gebetserhörungen haben, Wunder haben, Zeichen haben. Herr, nimm die Krankheit weg, den Hexenschuss weg oder dieses Fall im Fleisch weg. Nimm das weg. Und dann sagt Gott, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. So einfach geht es. Und dann sagt, ich will mich nur noch der Gnade Gottes rühmen, des Erbarmen Gottes. Und Paulus verdankt seine ganze Existenz der Barmherzigkeit Gottes, dass sie jetzt einer der großen Apostel Jesu Christi sind. Und das hat er nie gedacht. Das wäre nie geworden, wenn Gott nicht ihm nicht gnädig gewesen wäre. Du wärst nichts geworden und aus dir wird auch nichts, wenn Gott dir nicht gnädig ist. Aber Gott sei Dank, Gott ist gnädig, Halleluja. Du hast Chancen, über Chancen in deinem Leben. Der krönt mich mit Gnade. Der vergibt nicht nur alle deine Sünden und heilt alle deine Gebrechen, sondern der krönt dich mit Gnade. Hede, was denkst du? Guck mal, wo Gott dich rausgeholt hat und was da passiert ist und dann, wie Gott dich da reingestellt hat. Wenn ich so den frage und den frage und den frage, guck mal, schau deine Geschichte an, was Gott alles getan hat. Menschen haben dich abgeschrieben, aber Gott hat dich aufgeschrieben. Und hat gesagt, den will ich haben oder die will ich haben. Du verdankst deine ganze Existenz der Barmherzigkeit Gottes. Das, was ich bin, bin ich allein aus Gnaden. Wenn du das sagen kannst, dann bist du ehrlich. Ansonsten bist du ein Ganove noch. Ein Egoist. Schmarotzer. Und Schwätzer. Aber wenn du sagst, alles was ich bin, bin ich aus Gnaden Gottes. Ich kann mir nichts einbilden. Ich habe studiert. Ich habe gelernt. Ich habe alles getan. Aber guck mal, wie viele Gelernte sind kaputte Typen. Ich habe in Stuttgart jemanden gehabt, der kam zu uns in der Teestube. Der hat dreimal Doktor gehabt. Hat studiert in die Wissenschaft und die Wissenschaft. Aber ich sage, weißt du, wissen Sie, Herr Matthäus, ich habe so viel studiert, aber ich werde mit meinem Leben nicht fertig. Ich werde mit meinen inneren Problemen nicht fertig. Du kannst studieren, was du willst, aber mit deinen Problemen wirst du nicht fertig. Es sei denn, du findest die Gnade Gottes. Und die ist so einfach. Die ist so einfach, die Gnade Gottes. Schmeiß mich raus. Lass dich in die Hände Gottes fallen. Übergib dich Gott dein Leben. Und dein Leben bekommt eine andere Grundlage. Und plötzlich verstehst du das Fremdwort Barmherzigkeit, kannst ganz anders übersetzen und deuten. Weißt du, vielleicht bist du auch so ein übler Typ wie Jona, wie Paulus, wie David. Du hast deine Gotteskindschaft nicht verdient. Du hast deine Würde nicht verdient. Du hast überhaupt nichts verdient. Niemand von uns hat was verdient. Glaub mir das. Lass uns ehrlich sein. Gott hat deine Geschichte bereinigt. Er hat alles gut gemacht. Er hat dir die Lasten abgenommen und er hat deine Sünde genommen und hinter sich geworfen. Das hat er gemacht. Er hat alles wieder gut gemacht, deine ganzen Verfehlungen. Und er hat dich brauchbar gemacht und macht immer noch brauchbar. Wir sind alle noch nicht ganz so brauchbar. Weißt du, wir haben immer noch Kinderkrankheiten, die wir durchmachen müssen. Nochmals das Wort da von dem Apostel Paulus in 1. Timotheus. Er hat mich treu gehalten und in seinem Dienst genommen, obwohl ich ihn früher lästerte, verfolgte und verhöhnte, obwohl ich so schlecht war. Er hat mich genommen und das aus Gnaden. Und plötzlich lebst du ein Auferstehungsleben, als wenn das alles gar nicht gewesen wäre. Stell dir mal vor, und das ist das Schöne an Jesus am Evangelium. Du fängst ein ganz neues Leben. Vergiss das Alte. So, neues Heft, neue Seite. Kannst jetzt wieder schön schreiben und kannst jetzt richtig machen. Dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden, hat der Vater gesagt. Der ist wieder hergestellt, bekommt neues Kleid, einen schönen Ring, wieder seine Würde und seine Autorität. Da musst du gar nicht viel sagen, gar nicht viel beten, gar nicht viel tun. Das macht der Herr. Das macht der Herr. Und das ist Barmherzigkeit. Nicht durch unser Ringen und Kämpfen und, oh, ich, lieber Gott, oh, jetzt bete ich schon 7 Stunden. Hab keine Stimme mehr. Vergiss es. Gott braucht nicht. Du musst nur stille sein, musst nur daneben stehen, musst zum Vater nach Hause gehen. Der Vater kommt dir entgegen und gibt dir seinen Liebeskuss und sagt, das ist mein Sohn. Barmherzigkeit wird erlebt, obwohl, finde das Erbarmen Gottes. Weißt du, Gott will gerade dir sein Erbarmen erweisen, aber manchmal muss er Klartext mit dir reden. Das gehört auch dazu. Schmeiß ihn raus. Oder muss dies und dies erleben. Viele haben Angst vor der Gnade Gottes. Weißt du, das ist das Interessante. Viele Christen haben Angst vor der Gnade Gottes, weil das so schnell geht, weil das so einfach ist. Weil ich nichts tun muss, ich muss nur sein, nur hier sein. Und dann kommt der große Bruder und sagt, guck mal was, diesem Lumpen, diesem Gauder, diesem Hurenbock, dem schenkst du alles, dem vergibst du alles, dem gibst du sogar das neue Kleid, diesen Ring und den Ochsen. Und mir hast nichts gegeben. Mir hast nichts gegeben. Und die klagen dich an. Und mir, ich kriege nichts. Mir dankst du nicht. Mich ehrst du nicht. Und dann sagt der Vater zu diesem anderen Jungen, beide waren verloren. Und beide brauchen Barmherzigkeit. Und müssen lernen, was Barmherzigkeit ist. Und wie man aus der Barmherzigkeit lebt. Weißt du, sogar die Christen müssen heute lernen, wie lebe ich aus der Barmherzigkeit? Und dann sagt der Vater zu dem älteren Jungen, Junge, was meines ist auch dein. Bedien dich. Und das ist Gnade. Bedien dich der Gnade Gottes. Gebrauche die Gnade Gottes richtig. Nicht missbrauchen. Gebrauche. Und wenn du die Gnade Gottes verstanden hast, du wirst das nicht verplempern, vergeuden, versaufen und verfressen. Nein, du wirst die Gnade Gottes so richtig einsetzen, wenn du es begriffen hast. Epheser Kapitel 2, Vers 8. Weißt du, die Bibel ist voll von Barmherzigkeit, Gnade und Güte. Durch Gnaden seid ihr gerettet worden und das nicht aus euch. Weißt du, aus Gnaden bist du gerettet. Aus Gnaden bist du Kind Gottes. Aus Gnaden kommst du in den Himmel. Aus Gnaden erreichst du das Ziel. Ja, aber Herr, ich bete nicht so viel. Nein. Gnade ist es. Wir werden nicht gerettet durch Werke, sondern allein durch den Glauben und Erbarmen Jesu Christi. Es ist eine Gabe Gottes. Niemand kann sich rühmen. Weißt du, wenn wir durch unsere Leistung das Ziel erreichen würden, dann könnte ich sagen, lieber Gott, du, ich brauche den Heiligen Geist nicht. Meine Gebete kann ich selber erhören. Weißt du, da wären wir stolz und arrogant, dann haben wir den Teufel in uns. Der Teufel ist stolz. Ja, ich brauche Gott nicht, ich kann alles ohne Gott machen. Dann sind wir Gottlose. Aber wir brauchen ihn. Es gibt ein schönes Lied, das früher die Christen gesungen haben. Ich brauche dich alle Zeit. Ich muss dich immer, 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 immer wieder haben. Ich brauche dich. Weißt du, wenn du von der Gnade lebst, bildest du dir auch nichts mehr ein. Bist auch nicht mehr stolz und erhaben über andere. Bist dankbar, dass du am Leben bist. Dass es dir gerade gut geht. Wer die Gnade Gottes nicht akzeptiert, der riskiert seine ganze Ewigkeit. Gott vergibt, er ist gnädig, gütig und erbarmen. Aber ich muss auch das vorneweg sagen, sonst verkündige ich euch nur ein Dreiviertel-Evangelium. Weißt du, wenn Gott gnädig ist, müssen wir auch bereit sein, mit dem Fehler aufzuhören. Wir haben was falsch gemacht, aber wir müssen aufhören mit den Fehlern. Deshalb sagt Jesus, sündige hinfort nicht mehr. Er vergibt uns, aber für die Zukunft, bitte pass auf. Mach die Augen auf. Pass auf, mit wem du zu tun hast, mit wem du dich abgibst, wo du hingehst, was du machst. Pass auf, dass du dich mit gottlosen Leuten nicht abgibst, mit verdorbenen Leuten abgibst, mit geistlosen Leuten abgibst, mit Schwächlingen nicht abgibst. Pass auf, mit wem du zu tun hast. Es ist so wichtig. Geh nicht mehr in die falsche Richtung. Dass du das Verbotene nicht mehr weiter tust, weißt, was verboten und was erlaubt ist. Weißt du, wenn du richtig von der Gnade Gottes lebst und die Gnade Gottes erfasst hast, weißt du, was du zu tun und zu lassen hast. Weißt du, wo du hingehörst? Weißt du, was dein Zuhause ist? In welchem Stall du gehörst? Weißt du, das ist das so Schöne. In der Sommerferien habe ich als Cowboy bei uns in Litauen, wo ich herkomme, wo ich aufgewachsen bin, weißt du, da war Sommerferien und ich wollte auch mal raus und irgendwo hin und was machen. Und jede Familie durfte mal eine Woche draußen die Tiere hüten. Abends hat man dann die Kühe reingetrieben. Und das Schöne war dabei, man musste nur die Viecher ins Ort reintreiben, und da wusste jede Kuh, wo ihr Stall ist. Weißt du, jede Kuh. Und das Ähnliche in Rumänien passiert es auch, wenn ich so über Herbstzeiten in Rumänien bin und da durchfahre und dann sehe ich, weißt du, das Feld ist weiß von Gänse. Das Feld ist weiß von Gänse. Und dann kommen sie, werden sie abends wieder heimgetrieben und jeder Gänseschwarm, jede Familie, also jede Brut weiß ganz genau, in was für ein Stall es hingehört. Es ist erstaunlich. In meiner Bibel heißt es, der Storch und sie Kranich und so weiter, sie wissen, wann ihre Zeit ist und sie wissen, wo sie hingehören, aber mein Volk weiß nichts. Du siehst also, wenn du die Barmherzigkeit Gottes erlebt hast, weißt du, wo du hingehörst, weißt du, was deine Aufgabe ist, weißt du, was dein Platz ist, weißt du, wo du zu Hause bist. Weißt du, wer dich errettet hat? Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Du weißt, wo dein Zuhause ist. Gott kleidet uns mit Erbarmen. Das ist es. Und es ist vom Herrn Jesus. Und das Schöne dabei war, er nahm die Schürze und fing den Jüngern die Füße zu waschen. Das ist die Liebe Gottes. Gott fängt dir die Füße an zu waschen. Und die Heilung fängt von ganz klein von unten an. Die Wiederherstellung fängt von unten an. Jesus sagt, es ist wichtig, dass ich euch die Füße wasche. Wenn euch die Füße nicht gewaschen werdet, werdet kein Teil an mir haben. Willst du Teil an Jesus haben, so lass dir deine Füße waschen. Dass du weißt, wo du hingehst, dass du weißt, wo du hingehörst, dass du weißt, wo du nicht hingehen sollst und wo du nichts zu suchen hast, deine Füße. Und du stehst auf dem heiligen Boden. Lass uns aufstehen. Wir stehen auf dem heiligen Boden. Und lass den Herrn Jesus seine Füße waschen und dir dienen. Er sagt, ich will dir dienen und ich will dir barmherzig sein. Aber da kommt der Petrus und sagt, nein, nein, Herr, wasche mir nicht die Füße, ich muss dir die Füße waschen. Sei nicht zu stolz, Jesus will dir dienen. Und lass dir bedienen, lass dich bedienen vom Herrn. Der Herr will an dir arbeiten und das aus Liebe und Gnade und Güte. Wenn ich dir die Füße nicht wasche, hast du keinen Teil an mir, sagt der Herr. Eigentlich soll ich heute Morgen Fußwaschung machen. Schüssel nehmen und ein paar Leuten die Füße waschen. Das wäre mal so Demonstration. Der Herr möchte dir dienen. Ja, ich habe meine Füße zu Hause selber gewaschen. Wozu brauche ich das? Nein, der Herr will dir dienen. Die Füße waren sauber. Als sie das Mahl feierten, die Füße waren gewaschen bereits. Aber der Herr wollte ihnen dienen. Du bist okay, aber der Herr will dir dienen. Der Herr will was Großes an dir tun. Vater, hab Erbarmen mit jedem Einzelnen. Schenk Barmherzigkeit mit jedem Kind Gottes. Herr, schenk mit jedem Menschen, der hier heute Morgen ist, dein Wort gehört hat, Barmherzigkeit, dass er dein Erbarmen erlebt. Deine Güte, durchströme uns mit deiner Barmherzigkeit. Halleluja, streck deine Hände zum Himmel auf und sag, lieber Gott, durchflute mich mit deiner Liebe, mit deiner Güte, mit deinem Erbarmen, mit deiner Güte, durchflute mich, lass mich deine Güte spüren, Seele spüre, empfange den Herrn. Halleluja, empfange die Güte Gottes jetzt in deinem Körper. Deiner Seele soll es gut gehen, deinem Herzen soll es gut gehen. Und wenn es deinem Herzen gut geht, geht es dem ganzen Körper gut, geht es dem Geist gut, geht es der Seele gut. Vater, ich danke dir, dass du gerade hier an dieser Stätte was beginnst mit uns, mit mir, mit jedem Einzelnen von uns. Du beginnst ein großes Werk der Erlösung. Ich danke dir. Halleluja. Praise Gott. Halleluja. Ich danke dir, Herr Jesus. Du heilst jetzt. Wenn Kranke da sind, du schenkst Heilung. Du schenkst Hilfe. Herr, du schenkst Wiederherstellung. Und du vergibst uns nicht nur die Sünden, das ist zu wenig. Du krönst uns auch wieder. Du setzt uns ein in unserem Amt, in unsere Würde, in unsere Berufung. Und Herr, durch dich ist der Apostel Paulus ein Apostel geworden. Durch dich. Und deshalb rühmt er die Barmherzigkeit. Ich rühme die Barmherzigkeit. Halleluja. Ich möchte, dass du nach Hause gehst und anfängst, die Barmherzigkeit Gottes zu rühmen, dass du nicht mit vielen Leuten redest. Da oft wird das alles zerredet. Rühme die Barmherzigkeit Gottes. Quatsch nicht so viel. Preise Gott und sag, Gott, du bist mir so barmherzig, so gnädig, so gütig. Herr, ich könnte hüpfen und tanzen, ich könnte jubeln und jauchzen. An mir ist Erbarmen widerfahren, Erbarmung, der ich gar nicht wert bin. So wie der Dichter im 16., 17. Jahrhundert gesagt hat, ich bin gar nicht wert. Wer von uns ist wert? Da ist niemand da. Wir sind alle gnadenbedürftig. Wir sind alle hilfsbedürftig. Wir sind alle heilsbedürftig. Wir sind alle von ihm abhängig. Und wenn Gott uns nicht gnädig wäre, wir würden nie aus Sodom rauskommen. Wir würden nie aus der Hölle rauskommen. Wir würden nie aus dem Verderben rauskommen. Aber dank der Gnade Gottes. Halleluja, Halleluja. Lass uns ein Lobgesang, einen Lobpreis einfach Gott erheben. Gemeinsam zu Gott beten. Gemeinsam Gott preisen. Da, wo du stehst, preis in die Hände, klatsch in die Hände, juble, jauze, danke deinem Gott, dass du Erbarmen bekommen hast.